Ich frage mich gerade, ich habe das Sendungsdokument offen, aber das ist irgendwie Folge 97, hä?
Kann es sein, dass ihr vergessen habt, dass wir das Sendungsdokument geändert haben?
Ach, da war was, dass wir weniger sowas nutzen wollen wie Google und so, oder? Oh,
Ja, wir haben da, glaube ich,
stimmt.
noch einen Link in der WhatsApp-Gruppe.
Die angeforderte Datei ist nicht verfügbar. Das ist enttäuschend.
Was war denn das nochmal?
Ja, ich hab mir, weil ich ja nicht komplett lost sein wollte, den Link mit dem Lesezeichen versehen. Aber tatsächlich, Sendungsdokument, ja. Das musste man jetzt runterladen, ne? Das konnte man nicht
Nee,
synchron.
das könntest du dort direkt eigentlich öffnen und synchron konnte man dran arbeiten.
Man hat darauf geklickt, dann wird man nach dem Namen gefragt und dann ist das Dokument einfach da. Genauso wie bei Google.
So, ich sehe hier jetzt ein Sendungsdokument.x. Du musst da rechts nochmal aus. Das ist gerade Anruf starten? Nein, ich will hier keinen Anruf starten. Jetzt sehe ich exakt gar keine Datei. Jetzt lädt er das runter.
Alles nicht so einfach mit der Technik hier. So, Link, öffentliche Freigabe. Genau, man muss einen Namen eingeben. Mach ich's mir doch einfach. FLO, Namen übermitteln.
Und Flo ist beigetreten.
Und
Herzlich
ich
willkommen.
sehe Folge 99, ja.
Ich fühle mich gerade ein bisschen gemobbt. Warum geht das bei mir nicht? Links neben Sendungsdokument hüpft gerade so ein Punkt hin und her im Tab oben. Neue.
Aber haben wir das letztes Mal echt schon verwendet? Nee, oder? Warum weiß ich das nicht mehr? Also ich weiß, dass wir drüber geredet haben, dass wir Google Docs nicht nutzen wollen, so wegen amerikanische Firma und so. Aber ich wusste nicht. Kann es sein, dass ich es aber einfach nicht geöffnet hatte in der Sendung? Bei mir kommt es jetzt ganz neu
Möglich?
vor.
Möglich? Jetzt fragt er nach dem Namen. Ich weiß nicht, was ihr getan habt.
Nix?
Nichts.
Jetzt wird jemand noch
Ist das
angezeigt.
gruselig? Ich habe jetzt fünfmal den gleichen Link aufgemacht und jetzt geht's.
Also irgendwas macht entweder dein Provider, deinen Rechner oder dein Browser komisch.
Ich weiß es nicht.
Es ist einfach dieses Internet, dieses komische Internet.
Ja, und dieses Warm.
So, seid ihr startklar?
Ich habe auf Rekord gedrückt.
Oh, wait. Record, ein guter Punkt. Ich jetzt auch.
Ja, und wenn du es gemacht hast, ein roter Punkt.
Er ist rot geworden, also scheint es zu passen.
Warte, drücken wir. Ach nee, warte mal, wir drücken ja ein Studio-Link auf Record, nicht in Audacity. Moment.
Ich drück sogar doppelt, dann kann, glaube ich, nichts
Ja,
schiefgehen.
komm, was soll
Für
der
alle
Geiz?
Fälle.
Was soll der
Blue
Geiz?
Screen of Death und dann war's das.
Jetzt mal den Teufel nicht an die Wand.
Überhaupt gar kein Problem. Der Hendrik nimmt euch auf, ich nehme euch doppelt auf. Ihr kann, also jetzt sind wir safe. Wirklich.
Ja.
Herzlich willkommen beim Zugfunk-Podcast. Die Eisenbahn aus Sicht der Lokführer.
Hallo Leute und willkommen zur neuesten Folge vom Zugfunk-Podcast. Es ist die Folge 99. Und was das bedeutet, werden wir gleich schauen. Aber zuerst einmal hier die anderen Jungs im Raum. Da wäre der Sebastian.
Hallöchen.
Der Florian.
Servus.
Der Hendrik.
Grüße.
So, 99. Und das heißt?
Luftballons.
Oder wir ändern den Namen und fangen wieder bei 1 an.
Oh, auch eine gute Idee. Ein anderer großer Podcast hatte vor kurzem, jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her, die Folge 999. Und was haben die gemacht?
Aufgehört?
Nein, die haben mit der 1001 weitergemacht.
Ah ja.
Reichen die andere Folge noch nach
Ja,
oder
sie haben
ist
gesagt,
die?
sie heben sie sich auf. Vielleicht fällt ihnen ja doch irgendwann noch ein Event ein. Dann machen sie irgendwann mal die Tausendste.
Oder ist denen das gleiche passiert wie mit unserer ersten Aufnahme mit dem Stefan?
Nein, nein, nein. Da ist nichts verloren gegangen. Genau. Also auf uns kommt die 100 zu und wir wollen tatsächlich etwas Besonderes mit euch machen. Wir wollen eine Live-Community-Online-Zusammensitz-Podcast-Folge erstellen. Wie soll das Ganze funktionieren? Wir wollen dazu Discord nutzen. Auf Discord haben wir schon einen Server erstellt und so einen Community-Server bei Discord, der kennt auch so einen Modus, dass da viele Leute zusammen in einen Raum eintreten können und dann können einzelne Menschen etwas sagen. Florian, Hendrik, Sebastian und ich werden da also die ganze Zeit dabei sein, vorausgesetzt der Termin klappt.
Das altbewährte Problem.
Ja, genau. Und ihr könnt halt alle live dabei sein und zuhören und wenn ihr euch dort meldet, also da gibt es so eine Funktion, melden, also nicht einfach nur den Arm heben, sondern da auf den Button drücken, dann könnt ihr auch quasi auf das Podest und live mit uns Podcast.
Ich hatte ja vorgeschlagen, ganz klassisch übers Telefonnetz zu arbeiten, aber das wurde ja von Markus gleich abgelehnt. Ja. Es wäre nicht mehr zeitgenössisch genug.
Viel zu altmodisch.
Genau,
das unmöglich. Geht, glaube ich, der Fortschritt.
Ein bisschen an unserer Zielgruppe vorbei.
Wie weiß unsere Zielgruppe, was diese App mit diesem, also meistens grün, mit so einem weißen komischen Strich durchmacht auf dem Telefon?
Ja, das nutzt man nur, wenn man es nicht vermeiden kann.
Achso, komisch. Alles komische Leute.
Ja, Leute, ihr seid also herzlich eingeladen am
Samstag, den 3. Oktober 2026 um 18 Uhr.
Zu uns auf den Discord-Server zu kommen. Den Link werdet ihr unterhalb dieser Folge finden. Ihr werdet ihn natürlich auch auf der Webseite finden. Wir werden ihn auch auf Social Media posten. Ihr könnt da natürlich auch schon vorher auf den Server kommen. Das ist nicht erst an dem Tag selber. Es sind so 2-3 Kanäle eingerichtet, wo ihr untereinander reden könnt oder Fragen stellen oder ein Forumsthema aufmachen, was auch immer. Ich kenne mich doch damit nicht aus. Probiert das einfach aus und ich freue mich auf die 100.
Wusa!
Genau, wir schaffen das.
Ja, Mama
können
Merkel.
Wir das schaffen?
Wo kam das jetzt her, dieses wir schaffen das?
Du musst aber, Markus, dafür müssen die Mundwinkel weiter nach unten. Das hört man.
Genau. Und für alle, die natürlich dann nicht live dabei sein können oder wollen, wird das natürlich auch als ganz normale Podcast-Folge produziert, geschnitten und veröffentlicht. Das impliziert natürlich auch, dass alle, die sich dort zu Wort melden, damit einverstanden sind, dass ihre Aufnahme dann veröffentlicht wird. So, jetzt haben wir das Wichtigste für die 99. Zugfunkfolge ja schon mal hinter uns.
Gut, dann können wir ja auflegen, oder?
War schön, ne? Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss!
6 Minuten müssen dann auch mal reichen.
Wir müssen ja auch mal ne, unterbieten, nicht immer nur überbieten.
Nein, ich würde natürlich gerne wissen, was bei euch los ist und vor allem beim Sebastian, weil der hat ja nun wirklich den spannendsten, also nein, eigentlich, ich gebe zu, Hendrik wird den spannendsten Part haben, aber wahrscheinlich auch den längsten, deswegen würde ich sagen, nehmen wir den mal nach hinten, weil er hat ja ganz viel angeteasert, was da auf uns zukommt. Deswegen, ich fange mal beim Sebastian an.
Jetzt muss ich überlegen, wann haben wir aufgenommen, das letzte Mal, wo ich dabei war?
Da hast du darüber erzählt, dass du ganz gerne nur da unterwegs bist, wo du den Kirchturm sehen kannst.
Mhm. Ich war nämlich am Überlegen, ob das war, genau. Ja. Sagte er, keine Woche später kam ein Disponent um die Ecke, sagte, hör mal, dieses Mannheim, weißt du, wo das ist?
Ich kann so, man von da den Dom sehen?
Welchen Dom? Von welcher Stadt?
Richtig. Spaß beiseite. Meinte so, ja, müsstest doch da noch streckenkundig sein. Hast du Bock, Strecke zu fahren? Ich so, ja, immer her damit, ne, warum nicht? Ja, und dann kam es halt, wie es manchmal bei der Eisenbahn kommt. Ich durfte dann mal den Dom weiter hinter mir lassen und einen Güterzug nach Mannheim fahren. Schön durchs Rheintal. Auch damals noch auf dem mittlerweile ja gesperrten rechtsrheinischen Streckenteil der Mittelrheinschiene, dass die Schokoraspel auf der Kirsche auf dem Sahnehäubchen, ne, ihr wisst, was ich sagen will, wäre noch gewesen, wenn dann noch die Lokomotive ETCS-fähig gewesen wäre.
Mm.
Also, sie hat ETCS, aber ne, Markus kennt das ja auch so, nur weil die Lok ETCS hat und auch die Strecke ETCS hat, heißt das ja noch lange nicht, dass im Führerraum vorne auch ETCS Dinge tut. Ne, also das wäre noch so wirklich das i-Tüpfelchen gewesen, ne, weil ja im rechtsrheinischen Rheintal schon abschnittsweise ETCS verlegt war und das auch in Betrieb ist. Mhm. Und auch auf der Bergstraße, also auf der Main-Neckar-Bahn, um korrekt zu bleiben, ETCS verlegt ist, aber leider die Lok halt eine veraltete, also was heißt veraltet, ne, eine ältere ITCS-Fahrzeugausrüstung hatte und deswegen sich das nicht vertragen hat, war ITCS-Fahren leider nicht drin. Aber das wäre noch cool gewesen.
Ja, hättest du halt mal vor der Fahrt ein Update gemacht.
Ja. Ja, mal eben alles rausrupfen, bisschen was mit dem Lötkolben zusammenfriemeln, dann wäre das schon gegangen. Genau.
Das kriegst du
das,
hin.
Das war der eine Tag. Genau, ne, also auch da war wieder so, nichts ist so beständig wie die Lageänderung, gerade im Güterverkehr. Eigentlich sollte ich, glaube ich, nach Gelsenkirchen und zurückfahren mit einem Kesselzug. Also ein leeres Wagenset hin, ein beladenes zurück. Das wurde dann schon im Voraus geändert zu fahr mal nach Mannheim. Und am Folgetag hätte ich eigentlich auch einen Zug dann von Mannheim zurück nach Köln bringen sollen. Also eine Richtung jeweils Gastfahrt und am zweiten Tag dann als Fahrgast runter und Zug zurück. Ja, ich bin auch Fahrgast nach Mannheim gefahren. Ich habe dann 5 Stunden die Gastfreundschaft der DB Fernverkehr AG in Form der DB Lounge genutzt und bin dann unverrichteter Dinge wieder nach Hause gefahren, weil die Eisenbahn wieder so verbogen wurde, leider Gottes, dass das mit meiner Arbeitszeit und meinem Feierabend auch mit sehr viel Wohlwollen nicht mehr gegangen wäre. Ja, dann hat sich wieder der Spruch, Lokführers größtes Glück, Gastfahrt hin, Gastfahrt zurück, leider bewahrheitet. Ich bin dann unverrichteter Dinge wieder nach Hause gefahren.
Wie fühlt sich das an?
Ich sag mal, würde ich jetzt jeden Tag Strecke fahren, wäre es wahrscheinlich so, ja geil. Ich habe mich tatsächlich ein bisschen geärgert, weil ich ja eigentlich schon Bock hatte,
ja,
ne, mal wirklich am Stück bisschen Güterzug zu fahren, weil, sagen wir mal, wie es ist, so großartig mit dem Güterzug schnell fahren, tue ich jetzt halt nicht so, weil in der Regel schaffe ich das auf den Streckenabschnitt mit meiner Diesellok halt nicht so wirklich auf die erlaubte Streckenhöchstgeschwindigkeit, heißt so mehr als 60 siehst du da eigentlich selten. Naja, aber ne, hängt man halt nicht drin, wird schon wieder irgendwann der Tag kommen, wo es sich nochmal anbietet. Genau. Aber war halt, wie gesagt, wirklich witzig so in der Aufnahme an dem Montag, glaube ich noch, oder am Wochenende gesagt, ja, ne, ich fahre nur rund um den Dom und dann Ende der Woche so und los.
Ja, solange du nicht gleich, ja, im Mailand landest, ist alles gut.
Nee, das Gott sei Dank noch nicht. Aber
einmal falsch abgebogen und plötzlich, ja, scheiße, wo bin ich hier?
Ja, genau, ne, scheißegal, ob Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien.
Oh, nee, keine Fußballsprüche hier, wir kennen uns doch da nicht aus. Mal so eine ganz doofe Frage, auch für die Leute, die überhaupt gar keine Ahnung haben. Jetzt hast du da irgendwie von Schnellfahren gesprochen. Ich glaube, da gehen unsere Definitionen so ein Stückchen auseinander.
Ja, also aus Fernverkehrssicht ist das natürlich gähend langweilig und langsam.
Aber wie ist man dann da so unterwegs, wenn man da so, also nicht jetzt in deiner Domrunde, sondern wenn man halt wirklich nach Mannheim fährt?
Naja, also so der klassische Güterzug des kombinierten Verkehrs, was ja so unser Hauptding ist auf der Nord-Süd-Achse, schaffst du schon in der Regel, dass du einen Fahrplan für 100 hast.
Markus, bewegt sich da bei dir der Tacho überhaupt schon?
Ja, der ist ja irgendwo unten, ist gleich null. Unten im linken Drittel, ne? So. Ja, nee, also genau, das ist so die grob gesagt typische kombinierte Verkehrsgeschwindigkeit mit dem Kesselzug. Wenn die leer sind, könntest du 120 fahren, aber das ist dann wirklich so mit den Standardgüterwagen in Anführungszeichen so das oberste Ende. Das wäre halt schnell fahren.
Ja,
also die Geschwindigkeiten sind im Güterverkehr durchaus anders. Was man sagen muss, was gerade so auf Strecken wie dem Rheintal auch durchaus seinen Vorteil hat, weil ja, du fährst halt 100 und das kannst du halt eigentlich relativ konstant da fahren und brauchst nicht ständig die Geschwindigkeitswechsel ausfahren wie mit dem Reisezug, um die Fahrzeiten zu halten.
Die Witze ziehen wir hier sowieso immer, aber dass der geneigte Cargo-Lokführer einfach seine Zuglänge beachtet bei der Ausfahrt, dann die AFB auf eine Geschwindigkeit einstellt, den Wecker auf Ankunftszeit im Endbahnhof und dann...
Sagt man das nicht auch über den Fernverkehr auf Schnellfahrstrecken?
Richtig.
Da ist noch halt die Geschwindigkeit dann am Schluss eine andere beim Beschleunigen, aber der Rest bleibt doch gleich.
Ja, aber der Rest ist dann so, ne, ja, das nächste Endeverfahren ist dann deins.
Was ist ein anschließender Weichenbereich?
Ja, richtig.
LZB regelt, ETCS regelt.
Ja, nein, aber ne, so, genau. Ja, und ansonsten, Rangierlokfahren bei der Hitze ist absolut ätzend. Ich meine, das wusste ich vorher auch schon. Bin ja in meiner Nebentätigkeit auch vorher schon Fahrzeuge ohne Klimaanlage und mit viel Fenstern gefahren, aber ja, wenn du halt den ganzen Tag mit so einem Glaskasten in der Sonne stehst, das wird irgendwann echt nicht vergnügungssteuerpflichtig.
Ja, vor allem, weil man ja auch die ganze Zeit, also hast du da so ein orangenes Zeug an?
Das kommt jetzt drauf an, was wir für eine Schicht haben, in welcher Schicht. Es gibt Schichten, da muss ich wirklich auch komplett orange sein. Ne? Und wir haben halt Schichten, da bist du quasi fahrend tätig, da musst du es nicht, da reicht dann die Warnweste. Ne? Also wenn wir den Chemieanschluss bedienen, da ist halt ne, mehr orange gefordert, als wenn wir jetzt in das Terminal einen Zug reinfahren.
Denken wir vielleicht nicht so dran. Also mein Außenthermometer hier sagt gerade 30,7 Grad.
Mein Innenthermometer sagt übrigens 31,8.
Wenn ich hier eins so hätte, würde da bestimmt das Gleiche draufstehen. Also ich bin voll bei euch. Ja, es ist sehr heiß.
Ich kann ja gerne noch gucken, was mein Thermometer gerade sagt. Aber ich habe auch
ihr alle Thermometer habt, Mensch. Ich habe sowas nee, nicht. So ein Luxus.
Über sowas verfüge ich nicht. Bei Henrik ballert die Klimaanlage. Oh, die Welt ist schön.
Nee, ich habe hier keine Klimaanlage.
Tatsächlich nicht, aber mein Heizkörperthermostat, was jetzt einen halben Meter von mir entfernt ist, sagt halt entspannte 22,5 Grad. Wie auch immer ich das hinbekommen habe.
Ich guck gerade auf mindestens 6 Temperaturanzeigen in meinem Smart Home.
Boah.
Ja, ich auch.
Kannst du mir mal eine ausleihen oder so? Lässt sich das irgendwie da integrieren in ein anderes System?
Von daher weiß ich, dass es im Wohnzimmer gerade sogar noch wärmer ist als bei mir im Arbeitszimmer.
So ungefähr sieht es bei mir auch aus. Also Wohnzimmer, Schlafzimmer und Küche sind wärmer, Badezimmer und Arbeitszimmer sind die kältesten Räume.
Also bitte frag nicht, wofür man das braucht, aber es ist cool.
Das ist wie mit so vielen Technik-Gadgets. Braucht man das? Nein, aber es ist cool, das zu haben. Auf jeden Fall.
Ich brauche es nicht. Ich gucke eigentlich auch nur jetzt gerade deswegen danach, weil ansonsten ist es nur im Winter ganz nett, wenn man sagt, ich komme nach Hause und die Heizung ist schon passend eingestellt.
Ja.
Kommen wir in der Laberecke mal von dem Cargo-Man zu unserem S-Bahn-Man. Der Flo hat irgendwas mit Rosi?
Ich habe da eine Telefonnummer zu im Kopf.
Ja, wollte gerade sagen, ja. Da kommt mir irgendwie ein Ohr rum.
Und wo ist der Skandal dazu?
Ja, richtig.
Schulung an der Rosi, ja, was könnte jetzt diese Rosi sein, gell?
Oder wer?
Mobiler Fahrsimulator. SI steht bestimmt für Simulator.
Boah, du bist gut. Jetzt müssen wir nur noch das RO rauskriegen.
Rosenheim?
Rot? Nee. Es gibt Simulatoren. Normalerweise, was ist denn ein Simulator? Ist doch fest irgendwo verbaut. Der steht ja, in einem Raum und ist nicht mobil.
Aber mobile, transportable.
Ja.
Steht R für Regio?
Nee, auch nicht.
Das wäre jetzt auch zu naheliegend gewesen.
Irgendwas für beweglich.
Rasend?
Wärmer? Ja.
Rollend?
Ja, der rollende Simulator, richtig. An dem durfte ich Schulungen für Lokführer geben, weil unsere festen Simulatoren alle schon ausgebucht, ausgelastet waren und... Genau, deswegen hatte ich Schulungen an der Rosi gegeben. In der, lass mich überlegen, boah, es dürfte auch schon wieder 2 oder 3 Wochen her sein, war dann auch mal was anderes, weil der sich halt doch anders bedient als unsere festen Simulatoren.
Ist das auch ein echter Führerstand oder?
Ja, der wird gerne genutzt auch für Marketingaktionen. Da können wir gerne einen Link dann auch in die Shownotes packen. Da gibt's also ab und zu mal Feste in München, wo dann auch extra dieser rollende Simulator hingerollt wird, um neues Personal anzuwerben, dass auch Interessierte da mal eine Runde auf einer S-Bahn-Strecke fahren können.
Aber das heißt, du könntest quasi Homeoffice machen?
Mehr oder weniger, ja, die Idee hatten wir auch schon mal. Wenn eine Schulung ansteht, entweder beim Trainer auf dem Hof oder halt man fährt als Trainer zu den Lokführern hin und ruft dann an, so, jetzt steht der rollende Simulator da, bitte mal runterkommen, eine Runde fahren und dann geht's zum nächsten Kollegen.
Was sagt der Chef dazu?
Ja, der findet das nicht so gut.
Ach man.
Ja, vor allen Dingen, wie gesagt, dieser rollende Simulator wird ja nicht nur oder nur ganz wenig von uns als Ausbildungsabteilung genutzt. Deswegen hat der Chef von dem rollenden Simulator da sowieso mehr Eigenbedarf dafür, als wie das wir den nutzen könnten und das rumfahren. Ist ja
okay. Aber ist das Ding jetzt auf so einem Sprinter verbaut oder wie stelle ich mir das vor?
Ja, da wurde extra so ein Sprinter umgebaut, der sich dann sogar noch schön ausklappen lässt zu so einer Bühne und innen drin ist echt viel Platz. Also du hast gar nicht mal so viel weniger Platz als bei so einem Standard-Zusi-Simulator und es ist ja auch so ein Führerpult verbaut.
Und hat das Ding eine Klimaanlage?
Nein, so eine Lüftung vielleicht, aber Klimaanlage würde ich es nicht nennen. Also an heißen Tagen, ja, nicht ganz so praktisch.
Okay. Dann müsste man bei euch in die Auffahrt fahren und die Klimaanlage vom Trainingszentrum aufdrehen.
Ja.
Ja. Apropos Trainingszentrum. Ja, Flo war leider nicht da. Aber ich habe meine Drohung wahrgemacht und habe mich in das neue Schulungszentrum der S-Bahn eingeladen.
Ja, hast richtig gemacht.
Bist du von Neid erblasst?
Ja, 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 das, also ich weiß nicht, wie ich noch blasser werden könnte, aber wenn, dann...
Dann so, dann da.
Dann da. Ja, so schlimm ist jetzt bei dir auch nicht, Markus.
Aber ja, wir haben uns die drei Etagen in 3 Stunden angeschaut. ja.
Ist schon weitläufig so, gell?
Definitiv.
Man kann sich auch da drin verlaufen. Es soll schon welche gegeben haben, die wollten auf die Toilette und wurden 1 Stunde nicht mehr im Unterrichtsraum gesehen.
Jetzt nur mal rein aus Interesse die Frage, fehlt noch jemand oder sind alle bisher wieder aufgetaucht?
Wir haben inzwischen so Listen, wo wir dann reinschreiben, wie viele Leute wir haben und sehen, ob alle wieder da sind. Also ja, es sind alle vollzählig.
Ich stelle mir das gerade vor, wie unten am Eingang bei der S-Bahn so eine Tafel hängt, so die S-Bahn München vermisst noch folgende Mitarbeiter.
Ja.
Sagt die Hinweise bitte an, Doppelpunkt.
Das ist natürlich vergleichsweise gigantisch, ne? Also ich habe 6 Unterrichtsräume in München, wovon 2 klitzeklitzeklein sind. Die S-Bahn hat 2x6 so geschätzt.
Ja, und da sind halt noch die Simulatorenräume und so nicht dabei. Die sind ja alle extra. Und VR und Modelleisenbahn und was es nicht alles gibt. Ja.
Was man halt so braucht, ne?
Was man halt so braucht.
Mein Gott, man gönnt sich ja sonst nichts.
Ja, nee, habe ich natürlich auch gesehen, war noch im Aufbau. Beeindruckt war ich auch von dem gigantischen VR-Raum. Also wir haben ja, also sowohl die S-Bahn als auch wie beim Fernverkehr haben so eine VR-Brille. Da gibt's so einige Szenarien, die man dann in Virtual Reality machen kann. Und
war das gerade ein Schlaganfall?
Das war jetzt zumindest so kurz so Englisch zu sprechen, oder?
Virtual Reality.
Sag doch einfach virtuelle Realität. Wie sagte ein Minister? Wie sagte ein Minister mal einst? Es ist Deutschland hier. Hier wird Deutsch gesprochen.
Ah, wir sind aber bei der Bahn. Da, ne? Also, wie gesagt, wir setzen Virtual Reality ein und wir im Fernverkehr haben dafür einen Raum von so 2x2 Meter.
Das heißt, als Teilnehmer sollte ich einen Helm aufsetzen?
Nicht bewegen.
Achso, ich sagte Helm aufsetzen.
Ja, Helm aufsetzen. Ja, ja, klar, Helm aufsetzen. Also und dann nicht bewegen. Und
aua.
Alles nur halt, ne, da so mit so einem Controller dann vorjumpen und so. Und bei der S-Bahn haben wir so einen riesen, gigantischen Unterrichtsraum dafür.
Naja, also so ist halt so ein Standardunterrichtsraum, aber so riesig ist jetzt die.
Also, Markus hat uns gerade erzählt, dass er eine Besenkammer dafür hat.
Ja.
Ja. Genau.
Aber lass es vielleicht 4x4 Meter sein oder 5x5 Meter. Also meinst du, das sind mehr als 25 Quadratmeter? Nee. Das wird mich wundern.
Wenn
ich messe aus, und berichte.
Wenn du das nächste Mal da bist.
Also zur Folge 100.
Ja, genau. Und die Simulatoren habe ich mir natürlich angeschaut. Es war schon alles beeindruckend.
Ja, Markus, bei dir steht noch in der Labeecke was von 248 gefahren. Das ist, glaube ich, eine Lokbaureihe, oder?
Ja.
Die macht, glaube ich, auch Brumm-Brumm.
Die macht Brumm-Brumm. Ich hatte ja schon davon berichtet, dass ich hin und wieder was mit dem Gerät zu tun habe, unsere neue Schlepplok. Mittlerweile sind auch alle Loks ausgeliefert und es stellte sich raus, dass irgendwie organisatorisch musste jetzt plötzlich die Nürnberger Lok nach Köln.
Aber warum? Aus Gründen, ich verstehe schon.
Nein, weil ab Köln sollte ja jetzt Mitte des Jahres der Zug nach Oberstdorf fahren.
Ah.
Und der sollte dann mit 2 Loks fahren und das war von Anfang an, also es war nicht von Anfang an so geplant. Und deswegen musste nochmal hin und her sortiert werden und deswegen kam man auf mich zu und hat gefragt, Markus, könntest du mal?
Mal eben, schnell.
Klassisches könntest du mal eben schnell.
Und das habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen, weil ich finde es halt auch geil, ne?
Wie lange hast du gebraucht, Markus?
Moment, gleich. Früher hätte ich mich ja dafür gehasst. Da stecken ja 2 Herzen in meiner Brust. Also so
das Lokführerherz und das TFA, also Ausbilderherz. Und als Lokführer, der ich auch einige Jahre war, fand ich es immer blöd, dass solche Sonderaufgaben immer nur Leute im Büro kriegen.
Stimmt.
Als der, der jetzt im Büro sitzt,
bist du einfach mal froh, dass du mal länger fahren kannst.
Und sehe natürlich auch die Vorteile, weil es natürlich einfacher ist, jemanden aus dem Büro zu nehmen. Da muss ich mich nicht um den Dienstplan kümmern, muss ich mich nicht um Anschlussruhen kümmern, da muss ich mich nicht um die Gesamtwochenarbeitszeit kümmern. Das funktioniert auf Abruf. Da weiß ich auch, dass ich jemanden habe, der sich vor Ort halt auch kümmert, wenn irgendwas nicht klappt. Standard-Lokführer, da ist dann halt auch schnell so, wenn
sie jetzt nicht weiter. Lass ich jetzt stehen, die Kiste, ist mir egal, da rufe ich an und fahre Gastfahrt und keine Ahnung.
Genau. Erinnere dich dran, Gastfahrt hin, Gastfahrt zurück.
Genau. Und bei sowas, gerade wenn das so ein bisschen ad hoc ist, willst du halt auch jemanden haben, der im Zweifelsfall sich halt auch kümmern und organisieren kann. Das soll jetzt nicht heißen, dass das nicht auch ein Lokführer könnte, aber du musst halt auch genau wieder den richtigen erwischen, ne? Und das ist dann halt alles gar nicht so einfach.
Und auch da ist dann wieder unter den Lokführern so der klassische Fall, ja, war ja eh klar, dass das der Dispo-Liebling wieder fahren darf.
Ja, das ist genau, das kommt dann auch noch.
Man kennt das ja.
Also durfte ich tatsächlich den einen Tag D248 von Nürnberg nach Köln fahren. Jetzt fällt natürlich dem geneigten Hörer vielleicht auf, ja, erzählt doch da immer was von Streckenkunde.
Markus hat Flächenkunde.
Markus hat den Eisenbahnatlas Deutschland im Rucksack. Genau muss reichen. So.
Nein, habe ich nicht. Also ich habe keine Streckenkunde nach Köln. Und dementsprechend musste ich mir ein Lotsen organisieren. Aber glücklicherweise haben wir noch einen Kollegen in München, der Streckenkunde nach Köln hat, weil er da halt früher mal gearbeitet hat. Sprich, als Kölner ist er Richtung Süden bis Frankfurt und so gekommen. Und als Münchner kommt er jetzt auch quasi vom Süden nach Norden Richtung Frankfurt und das läuft jetzt zueinander. Und er erhält sich das auch. Und daher habe ich mit denen geschnappt und dann sind wir halt da zu zweit Richtung Köln gedüst. Ich habe auch den Fahrplan bestellen lassen. Das hat man bei so einer Überführungsfahrt dann so quasi den Vorteil, dass man natürlich irgendwie sagen kann, so halbwegs, wo es lang gehen soll.
Paris, Rom, Erkner.
Das wo Erkner möchte ich ist über, irgendwie.
Wo möchte ich heute überall langkommen? Ach Mensch, im Osten war ich schon lange nicht mehr.
Erkner.
Dann hatte ich mir natürlich eigentlich gewünscht, an der linken Rheinstrecke entlang zu fahren, weil ich aus der Erinnerung da schon mal ganz cool fand. Nachvollziehbarerweise vielleicht. Aber aus Gründen hat die DB Infra AG diesen Fahrplan abgelehnt.
Er kommt mir bekannt vor. Ich wollte mal nur aufgrund der Erinnerung an schöne Zeiten bei Regio Nordost mit einer Überführung mal wieder durch den Nord-Süd-Tunnel fahren. In Schönfließ hieß es dann auch so, ja, nee, kannst du knicken.
Ich weiß gar nicht, was da, ist da am Rhein jetzt gerade irgendwas?
Wann bist du gefahren?
Ja, vor einem Monat.
Ja, da seit, stimmt, dazu gekommen bist, war schon besagte Generalsanierung rechter Rhein.
Ja. Das,
dann sei froh, dass der Fahrplan abgelehnt worden ist und du nicht in einem Bahnhof wärst und dann der Fahrdienstleiter gesagt hat, ja, also hier ist Generalsanierung, da geht die nächsten 5 Stunden gar nichts.
5 Stunden? 5 Monate?
Ja, oder so, ich weiß ja nicht, ja. Generalsanierung heißt eingleisig war auch nicht, sondern komplett gesperrt, nein. Oder?
Also, Markus hättest uns live aus der Lok zugeschalten, er steht noch immer.
Genau. Nein, dann wäre die Temperatur ja angenehmer.
ja, fair. Ja.
nein, also klar, es gibt ja eine linke und rechte Rheinstrecke und die linke Rheinstrecke ist frei, da kann man langfahren, aber die rechte Rheinstrecke ist halt generalsaniert und damit gesperrt. Aber wenn die rechte Rheinstrecke halt gesperrt ist, ist halt alles, was da sonst fahren würde, natürlich eher tendenziell auf der linken Rheinstrecke unterwegs. Und jetzt komme ich da mit meiner kleinen Lok und sage, hey, ich will auch noch. Und dann sagen die natürlich, mal eher nicht. Nope. Dementsprechend hatte ich das Vergnügen, beim Sebastian und beim Lukas vor der Haustür vorbeizufahren.
Stimmt.
Ich hoffe, du hast Lärm gemacht. Entschuldige, die Pfeifeinrichtung geprüft. An geeigneter Stelle.
Was mir noch gerade einfällt, ich bin ja letztes Wochenende in die Gegenrichtung gefahren. Also nicht bis Nürnberg, aber habe auch eine Überführung gehabt. Ganz vergessen.
Und auch quasi die Siegstrecke.
Ja, genau. Bis Offenbach.
Ah, das ist ja doch ein ganzes Stück.
Ja, war auch lecker warm.
Genau. Also im Prinzip, wer das jetzt nachvollziehen möchte, der kann da gerne schnell so eine Karte aufmachen. Also wir sind von Nürnberg kommend ganz normal nach Würzburg gefahren, über Neustadt-Aisch. Ab Würzburg könnte man natürlich dann über die Schnellfahrstrecke fahren, aber wie vielleicht schon erwähnt, diese 248 ist halt nicht mit LZB ausgerüstet. Mhm. Dementsprechend fährt man da also die Altbaustrecke über Gemünden, kommt dann ab Zweignantenbach wieder raus, fährt dann Richtung Aschaffenburg rüber, fährt von Aschaffenburg dann nach Hanau. Und in Hanau wird es dann spannend, denn im Prinzip biegt man ganz kurz vor Hanau rechts ab. Nicht zu weit rechts, sonst fährt man im Kreis wieder zurück, sondern nur so ein Stückchen rechts. Dann fährt man an Hanau vorbei, fährt durch Hanau Nord.
Ja.
Nicht zu verwechseln mit Hanau Nord Seite, sondern Hanau Nord. Hanau Nord ist ein ganz anderer Bahnhof als Hanau Nord Seite. Eisenbahn kann verwirrend sein, also man fährt durch Hanau Nord.
Hey, Markus, Eisenbahn ist doch nicht verwirrend, also.
Genau, fährt dann nach Riedberg, Gießen, biegt man quasi so ein Stückchen links ab. Fährt dann nach Siegen, auch in Siegen biegt man wieder links ab. Übrigens Siegen, wirklich ein sehr lustiger Bahnhof, der ist quasi so zweigeteilt mit dem Berg in der Mitte und einer spannenden eingleisigen Verbindung. Da haben wir auch kurz Pause gemacht und von Siegen geht's dann quasi über die Siegstrecke. Ich glaube, das hat namensmäßig da irgendwas miteinander zu tun.
Flüchtig.
Richtung Köln und unter anderem mussten wir kurz halten aufgrund eines haltzeigenden Signals in einem Örtchen namens Hennef.
Ja. Mensch, Sachen passieren.
Ja.
Ist bestimmt die S-Bahn vorgefahren.
Da war die S-Bahn.
Der unterwegs. Klassiker.
Also wir mussten uns natürlich mit unserer Lehrreise da unterordnen. Ne? Da hat man überhaupt gar keine Priorität. Es ging aber dafür wirklich, wirklich nahezu flüssig durch. Also hier, wie gesagt, Großraum Köln wurde es dann das erste Mal so ein bisschen, dass wir uns so hinten einsortieren mussten. Unter anderem hinter der S-Bahn. Sind dann auch auf der S-Bahn-Strecke weiter Richtung Köln gefahren. Dann am Flughafen vorbei. Dann Deutz über die Brücke. Durch den Hauptbahnhof und auf der anderen Seite in den weltberühmten WBF. Und mein Lotse und Beifahrer hat sich dann natürlich auch die ganze Zeit um die Kommunikation gekümmert. Das ist auch sehr praktisch, weil er kennt sich natürlich auch vor Ort aus, wusste im Hauptbahnhof, wie man da anrufen muss. Wir haben mit dem entsprechenden Disponenten geredet, hatten auch schon unseren Abstellplatz, der ging gerade rein. Wir waren unterwegs, wir sind 8 auf die Lok vorbereitet, umsetzen, sind glaube ich so um 9 gestartet und waren um 14.30 Uhr sowas da.
Das ist gut.
Es müssten so 5,5, knapp 6 Stunden gewesen sein.
Das ist gut, wirklich. Was hat die 248 für eine Höchstgeschwindigkeit?
160.
Ja.
Aber sind wir selten ausgefahren. Wir hatten den Fahrplan auf um 10 bestellt, sind mit minus 60 ungefähr los. Und sind auch mit den minus 60 angekommen.
Respekt.
Mein Lotse war auch beeindruckt. Der hat mich schon vorbereitet von wegen, da werden wir ganz viel stehen und uns hinten anstellen. Und es war dann nur kurzzeitig in Köln ein bisschen was wegen Nothaltauftrag und Personen im Gleis. Und er meinte dann schon, ach, die Leute laufen wieder zum Badesee.
Ja, ich weiß genau, wo das gewesen ist.
War cool, also war beeindruckend und wahrscheinlich deutlich weniger aufregend als das, was Hendrik gleich berichten wird. Ja. Ähnliche Tour hinter sich, nur in Gegenrichtung mehr oder weniger.
Und ein bisschen weiter, glaube ich sogar, oder?
Ja, 450 Kilometer sind das, was wir gefahren sind.
Süß.
448 Kilometer.
Sweet.
Und das halt in so knapp 6 Stunden.
Das geht.
Ja. Aber wenn ich schon mal dabei bin, ich hatte noch was Zweites Aufregendes und unsere Follower auf Mastodon haben es vielleicht mitbekommen, weil da hatte ich es gepostet in der Hoffnung, dass es vielleicht noch jemand liest. Aber wir hatten ein Familienfest in München. Man könnte fast sagen, ein Tag der offenen Tür, nur halt leider nur für Mitarbeiter und Angehörige der DB Fernverkehr AG. Das war halt so eine Veranstaltung, wo die Lokführer, aber auch Werkstattmitarbeiter oder Bordgastronomen, Leute in der Verwaltung quasi ihre Familie einladen sollten, vor allem halt die Kinder. Und dann haben wir im ICE-Werk da so eine kleine Eventfläche gehabt, haben die Menschen versorgt, haben sie ein bisschen unterhalten, sehr viel Spielfläche für die Kinder, haben sich auch die Werkstatt so ein bisschen vorgestellt und wir haben auch 2 Loks dahingestellt. Wir haben die 101 dahingestellt, die man zumindest am ersten Tag besichtigen konnte. Und an beiden Tagen, also wir haben es über 2 Tage gemacht, die 248.
Ja, nicht schlecht.
Und ich hatte halt die große Ehre, an den 2 Tagen den Leuten da die 248 vorzustellen. Führerstand, Maschinenraum, Leute konnten überall durchklettern. Ja, das hat echt Spaß gemacht. Ich persönlich habe
das glaube ich.
Das war ewig her, dass ich das letzte Mal mal gemacht habe. Ne? Flo, du erinnerst dich vielleicht. 40 Jahre S-Bahn München.
Ah, ich erinnere mich. Es ist 12 Jahre her und wir waren im zweiten Lehrjahr. Ja.
Und da war das Fest ja quasi am München Hauptbahnhof und dort war ich einer derjenigen, der den Führerstand der S-Bahn vorstellen durfte.
Mhm. Und ich war die Pausenablösung. Da durfte ich auch mal für eine halbe Stunde. Und
damals war das öffentliches Publikum, jetzt hier halt Freunde und Familie, aber die kannten ja auch Eisenbahnen nicht, ne? Also immer nur höchstens von den Erzählungen. Und da sind ja auch Leute dabei, wo ja selbst die Angehörigen des Fernverkehrs selbst nichts mit Loks zu tun haben. Ne? Also kommen ja Leute wirklich dem Personal an und von irgendwelchen Administrationen und so weit weg von der Eisenbahn und dann.
Gibt halt was zum Essen und Trinken, oder? Um es kurz zu machen. Also.
Ja, aber gibt halt auch Eisenbahn zum Anfassen. Und die Leute waren echt begeistert auf der Lok. Und wir haben ja auch dafür gesorgt, dass die eingeschaltet waren. Und am Anfang hieß es ja so, ja, ihr könnt ja ausgeschaltet stehen lassen. Und wir sagten, Leute, ich zeig euch ja keine ausgeschaltete Lok.
Abgesehen, das interessiert auch keinen.
Abgesehen davon ist 30 Grad draußen. Was glaubt ihr, was da passiert? Und genau. Ich habe auch so ein paar Erfahrungen gemacht, was so Kinder angeht. Ich kann Kinder jetzt so altersmäßig in so drei Gruppen einteilen. Das beginnt so am Anfang, frag mich bitte nicht nach dem Alter, aber es beginnt so am Anfang, da wird auf die Lok gestürmt und alle das Schalter gleichzeitig gedrückt, noch bevor du sagen kannst, stopp.
War wenigstens das Makrofon abgesperrt?
Ja, selbstverständlich.
Gut, das haben wir ja bei der 40er-Feier auch noch gemacht.
Genau. Daran habe ich mich noch genau erinnert, dass wir das damals auch schon gemacht haben. Und hier habe ich das natürlich auch wieder gemacht. Abgesehen, dass ich das nicht vergessen hatte, dass die Lok ja zwei Makrofone hat und dementsprechend beide aus. Und ich hatte am Anfang nur eine. Und dann ups. Wollte ich das selber halt aber noch testen, ne? Also noch bevor die Eröffnung war, drehte ich halt so munter auf das und dann total, dass das Ding noch an ist. Ja, genau, also es gibt halt diese eine sehr junge Gruppe Kinder, die ist da nicht aufzuhalten. Sie durften zum Beispiel vorher auf einen ICE, da war also ein 408 in der Halle und da durften sie auch auf dem Führerstand und was sie beim 408 gemacht haben, ist, da durften die Kinder alle mal auf diesen Schlagtaster hauen. Das ist halt so ein roter Bobbel. Wenn man darauf schlägt beim 408, dann macht er halt die Hauptluftleitung leer, damit der Zug anhalten kann. Das ist quasi so ein Schlagtaster, Notbremse für das Personal, was auf dem Führerstand ist. So. Und wenn ein Kind sowas gelernt hat, dann will ich das ja auch sofort anwenden. Kommt also auf den nächsten Führerstand, auf meinen.
Erkennt den roten Knopf wieder.
Und wie gesagt, in Sekundenbruchteil. Ihr wisst ja nicht,
bam,
bam, drauf. Das Problem ist nur, die Lok verhält sich jetzt so ein bisschen anders. Minimal, aber sie macht auch die Hauptluftleitung leer. Weil jetzt bei der Lok egal, ne? Hängt ja nichts dran, aber ist halt gleichzeitig auch so der Not aus. Ich glaube, zu dem Moment lief gerade mal der Motor, den ich da angelassen hatte. Wupp.
Oh, Dieselmotoren lieben diesen Trick. Ja.
Genau. Ja. Dann haben wir ihn wieder aufgerüstet. Wupp.
Aber ein anderes Kind, nein. Oder das gleiche?
Nein. Oh boy.
Aber da denke ich mir dann so, du sagst ja, das ist so ein Fest gewesen für Mitarbeiter, also quasi was Abgeschirmtes. Da denkt man sich doch dann, da werden doch dann vorher auch die ihren Kindern sagen, also da ist jetzt auch ein Kollege auf dem Führerstand, der erklärt dir was und so. Weiß ich nicht. Also ich habe ja auch keine Kinder, vielleicht versteht man das dann einfach nicht. Aber
das Problem ist halt, einmal vorher durfte das Kind das ja machen. Da war das ja kein Stress. Jetzt kommt's auf die nächste Lok und oh, guck mal, das habe ich vorhin auch gedrückt, das kann ich ja auch, Bums. Ja, und ich glaube, im Eifer des Gefechts bekommst du es einem Kind auch nicht so verständlich mitgeteilt, dass das jetzt eine echt uncoole Sache ist und wir machen das nicht mehr, sondern man versucht irgendwie die Situation wieder irgendwie unter Kontrolle zu kriegen und in dem Moment so, oh Mensch, der Knopf ist wieder draußen, da kann ich draufhauen. Bup.
Ja, Batz. Flo, das ist ein super Thema. Da habe ich mich danach auch, also noch Tage später, mit Kolleginnen unterhalten, habe das auch so meine Erfahrung berichtet. Und die haben dann gesagt, das würde ich doch niemals machen. Ich würde da vorher meine Kinder beiseite nehmen und sagen, Leute, ihr fasst auf der Lok nichts an. Außer euch wird gesagt, du darfst jetzt diesen Knopf anfassen, ansonsten Poten weg. Und das ist wirklich unterschiedlich bei den Menschen.
Es ist aber auch unterschiedlich bei den Kindern. Also du kannst auch den Kindern vorneweg sagen, hey, du darfst nur was anfassen, wenn der Onkel da sagt, du darfst draufdrücken. Und dann auch nur da, wo er sagt würde. Und es ist für ein Kind, ist das eine Reizüberflutung sondergleichen. Du kommst auf so eine große Lok und alles, was Mama und Papa 5 Sekunden vorher gesagt haben, ist weg. Ist
weggeblasen.
Ja.
Genau. Dann gibt's aber die zweite Gruppe von Kindern, wenn sie ein bisschen älter werden, dann wird aus, ich stürme auf die Lok und drücke alle Knöpfe gleichzeitig ein. Ich will nicht auffallen und verstecke mich hinter dem Bein meiner Eltern und hoffentlich sieht mich niemand.
Ja.
Wenn man sie dann fragt, willst du dich vielleicht auf den Sitz des Lokführers setzen?
Nein. Treten es wegdrehen.
Ich traue mich nicht.
Genau.
Ich habe Angst. Ich bin schüchtern.
Exakt. Und dann gehen noch mal ein paar Jahre ins Land. Dann sind sie so, keine Ahnung, wie gesagt, frag mich nicht im Alter, 13 oder so. Und dann sind die da und sagen, ja, kenne ich schon alles. Ja, kann ich bedienen. Das ist hier für Bremsventil, Fahrschalter, Richtungsschalter. Ja, fahr ich weg.
Kenne ich aus Zusi.
Richtig. Beziehungsweise, nein, habe ich jetzt gelernt, PlayStation.
Ja, was? Stimmt, Trains in World oder so.
Ach, das spielt man jetzt auf der PlayStation und nicht mehr auf dem Computer.
Aber, aber ich bin ganz ehrlich, also ich finde das, wenn du alles bedienen möchtest, also wir reden jetzt hier wirklich über Fahrschalter, Führerbremsventil, E-Bremse, AFB, Türsteuerung, PZB, SIFA, alles, wird so ein PlayStation-Controller mit seinen paar Knöpfen ganz schön klein.
Er stinkt ab.
Aber sowas von.
Keine Ahnung, wie das im Detail funktioniert, auf jeden Fall.
Schlimm, schlimm.
Auf jeden Fall, nein, alles wirklich sehr, sehr lustig. Ich hatte da also wirklich die 2 Tage wirklich Spaß. Und durfte dann danach noch aufräumen, weil da war zum Beispiel auch der Gerätewagen, den man sich anschauen konnte, also unsere Notfalltechnik. Wenn du also hier so einen entgleisten Zug irgendwo hast, ein entgleistes Fahrzeug, dann muss dieser Wagen ausrücken und der war ausgestellt und den durfte ich dann da am letzten Tag wieder aufräumen. Also umrangieren, ranhängen, dann mit Funkgerät geschoben, an seinen Platz schieben. Dann musste ich aus Gründen auch noch die 101 aufräumen, also anhängen, wegschieben, rückwärts an ihren Platz schieben. Genau, war wirklich spaßig. Es kommen noch ein paar Feste, also es gibt noch ein paar Termine deutschlandweit. Wenn ihr das also als Mitarbeiter der DB Fernverkehr AG hört, egal in welcher Abteilung, meldet euch da mal an. Ist eigentlich ganz cool. So, und jetzt habe ich noch eins und dann höre ich auf. Ich bin mal wieder Eisenbahn gefahren.
Was ist schiefgegangen?
Ich wollte es gerade sagen, was ist jetzt schon wieder passiert?
Also es war eigentlich eine ganz harmlose Schicht. Einmal München nach Kassel und wieder zurück. Mit einer angenehmen 2-stündigen Pause. Hatte auf dem Hinweg ein paar Minuten. Wirklich nicht der Rede wert. Und verbringe dann auch die Pause. Es ist wirklich der einzige Ort, wo ich regelmäßig, immer wenn ich da bin, zum Goldenen M gehe. Aber wirklich nur da.
Frankfurt Flughafen, Fernbahnhof?
Achso. Also da und am Flughafen.
Aha.
Erwischt.
Aber sonst nirgendwo. Und gehe dann quasi rechtzeitig zu meinem Zug und schlender da entsprechend schon meinen Bahnsteig entlang und dann höre ich so in der Ansage, nein halt, es fängt an, dass plötzlich auf meinem Bahnsteig 2 ICEs nebeneinander stehen. Und ich denke so,
das sieht nicht gut aus.
Das ist nicht normal. Das glaube ich nicht. Also da, wo jeder Fahrgast sagen würde, ja, sind halt 2 ICEs da. Doch, normal, oder? Und dann stand auch das Zugpersonal so gechillt draußen.
Das ist schon mal schlecht.
Das ist schon mal komisch. Und dann hörte ich die Ansage, für meinen Zug fährt heute abweichend auf Gleis ein anderes ein. Und ich denke mir so, okay, dann gehe ich da mal schnell hin. Nicht, dass ich nachher wieder außer Atem bin und es wieder heißt, na, kurzfristiger Gleiswechsel. aber während ich dann so auf den anderen Bahnsteig gehe, um da meinen Zug zu erwarten, fuhr der nächste ICE da ein.
Verdächtig viele ICEs in einem Bahnhof, die dann auch teilweise nicht weiterfahren.
Die alle nicht weitergefahren sind. Ja, meiner verzögerte sich dann irgendwie komischerweise noch und dann gehe ich halt zum Führerstandsfenster von dem anderen Kollegen und frage so, was ist denn los? Und er so, Ja, in Fulda brennt ein Zug.
Ach so, wenn's weiter
ja,
nichts ist.
Ja, ja genau, dann, wenn's sonst nichts also, ist. Dann.
Warten wir mal kurz ab, ist ja, denke ich mal, in 10 Minuten geht's weiter.
Ich so, ja, gut. Dann kam auch mein Zug.
Noch ein Bahnsteiggleis gefunden.
Genau, da standen also mittlerweile dann mit meinem dann 4 ICEs.
Und der Regionalverkehr so, und wo wollen wir stellen?
Regionalverkehr.
Die können vom Einfahrsignal warten, ich weiß, ich weiß.
Die sollen sich einen anderen Bahnsteig teilen, da passen doch 3 von den Zügen hin.
Ach, so was Egoistisches ja.
Dann gehe ich auf den Führerstand von meinem, ne, um den Kollegen abzulösen und ich begrüße ihn mit den Worten, ich hoffe, du wohnst hier. Und er so,
nein.
Nein, aber ich gehe in die Hotelübernachtung und ich
habe auch gut.
Also er hatte quasi Feierabend für den Tag. Es war 20 Uhr, kurz nach 20 Uhr. Und ja, dann saß ich da.
Aber du bist ja jetzt in München, also muss es ja irgendwann weitergegangen sein.
Das ist richtig. Also 20 Uhr.
Besser scharf kombiniert.
20 Uhr 23 hätte ich Planabfahrt gehabt. Zu dem Zeitpunkt hatte der Zug ja ein paar Minuten schon, weil er wahrscheinlich vor der Einfahrt noch gewartet hatte. Um 20 Uhr ist das Ereignis ausgelöst worden. Also die ganzen Meldungen dazu waren von 20 Uhr. Ja, jetzt mal so die Frage in die Runde. Was glaubt ihr, wann ich weitergefahren bin? Also wie gesagt, um 20 Uhr ist das Ereignis eingetreten. Um 20.30 Uhr war es jetzt.
Ich denke mal so 22 Uhr.
Ja, 1,5 Stunden. Ja, bis zur Freigabe.
Ich sag mal um 1.
Das war auch mein erster Gedanke, aber ich dachte mir so, nee, ich glaube, so krass ist Markus nicht drauf, dass der da 5 Stunden im Zug am Bahnsteig chillt und dann noch nach Hause fahren will.
Du, wäre schichtmäßig, glaube ich, auch eng geworden, war so schon, okay.
Das Arbeitszeitgesetz lässt grüßen.
Ja, genau, Arbeitszeitgesetz und so ist er dann da irgendwann auch. Ich habe schon so überlegt, wo denn hier in der Nähe das Hotel in Kassel ist.
Ich habe gehört, in Wilhelmshöhe soll es da gleich eins geben.
Ja, es ging 1/2 Stunde später weiter.
Hui. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Nee.
Die Frage ist aber ja noch, wie weit ging es denn weiter? Also wirklich weiter oder nur ein Signal weiter?
Ja, vor allem, ich habe ja da dann noch gesessen und erstmal recherchiert. Sag mal, wenn die jetzt Fulda wirklich nicht aufmachen, wo fahren wir denn dann lang?
Ja.
Paris rum Erkner?
Ja, ungefähr so. Also es gibt dann so 2 Varianten.
Von Kassel?
Genau, es gibt da so 2 Varianten. Also ihr hattet ja vorhin schon mal die Karte auf, ihr könnt sie jetzt wieder aufmachen. Weil
Gießen soll schön sein.
Genau, die eine Variante wäre nach Gießen zu fahren. Das ist also, ihr habt vorhin den Ort schon mal gehört, das ist, wenn man da bei Frankfurt rumdüst. Da kann man drüber fahren. Oder die andere Seite, das heißt, man fährt Altbau nach Bebra, biegt dann Bebra links ab, fährt über Eisenach nach Erfurt, macht Kopf und fährt dann über die VDE relativ schnell nach Nürnberg.
Ist doch auch schön.
Ich finde deinen Feierabend auf jeden Fall nicht verkehrt gewesen.
Das habe ich mir auch so gedacht. Also Leute, wenn ihr jetzt entscheidet, dass wir über Bebra, Eisenach, Erfurt fahren, dann würde ich sagen, kommen wir bei +2 Stunden ungefähr raus.
Das geht doch noch, stell dich nicht so an.
Das wäre sogar noch gegangen, genau. Und da hätte ich auch gesagt, ne, da habe ich so ziemlich auf der gesamten Strecke auch noch Streckenkunde, hätte ich also volle Kanne fahren können. Aber wie gesagt, hat sich alles also in Luft dann aufgelöst, weil stellte sich raus, dass aus Zug brennt einfach nur eine Oberleitungsstörung ist. Und ja, es gibt halt einen hellen Blitz, ne? Und dann.
Also war wieder mehr Drama, Drama, Drama als alles andere.
Brand hat dann da nichts wirklich. Ich bin ja dann durch den Bahnhof Fulda gefahren. Da stand halt dieser Oberleitungswagen an einem Güterzug und hat an einer Oberleitung gearbeitet, während wir da ein Stückchen weiter dran vorbeifahren konnten. Die sitzen da in Fulda ja auch noch zufällig genau vor Ort. Da ist ja hinten.
Das ist dann halt auch einfach Glück.
Ja, genau. Nach dem Motto, wenn dir sowas passiert, dann in Fulda, weil da sind wirklich jegliche Rettungsmaßnahmen, die stehen in Fulda bereit. Also die auch quasi nur rüberlaufen. Deswegen ging das dann tatsächlich relativ flott. Aber das habe ich mal so als Anlass für mich auch genommen, darüber nachzudenken, wie ist denn das dann so in dieser Verkehrsleitung, die sich ja dann auf Seiten des Fernverkehrs darum kümmert, was machen die denn jetzt? Ich meine, da sitzen dann die Disponenten und hören ja und lesen ja auch nur ein brennender Zug in Fulda. Sagst du dir denn, also Leute, ihr macht ja erstmal gar nichts. Wir gucken mal, bis da die Feuerwehr eintritt und der Notfallmanager und mal gucken, was die dann sagen. Und erst wenn die was zurückgemeldet haben und wir so ein Bild von vor Ort haben, dann leiten wir Maßnahmen ein. Oder sagen die, Leute, sofort Fahrpläne bestellen. Hier, der Zug, fahren Umleitung. Der Zug dreht sofort wieder auf die Rückleistung, schmeißt die Leute raus, verteilt die auf die anderen ICEs. Was von beiden machst du?
Ich glaube tatsächlich das Zweitere.
So eine Mischung, oder?
Also ich würde jetzt sagen, nicht so in der Hektik, so nach dem Motto, oh, da ist jetzt die Meldung reingeploppt, es brennt ein Zug, jetzt müssen wir los, sondern das ist erst so, okay, da kommt jetzt die Meldung Zug rein. Wir gucken jetzt mal gerade ganz kurz, was passiert, was machen die? Okay, jetzt sperren sie hier die Strecke, mal gucken, was jetzt hier rauskommt, so 5 Minuten. Und in der Zwischenzeit können wir uns ja schon mal so Gedanken machen, was passiert mit dem Zug. Weil ihr werdet es nicht glauben, genau so eine ähnliche Situation hatte ich vor 2 Wochen, 3 Wochen. Also da ist erstmal so, erstmal gucken. Ich meine, wenn der Zug am Bahnsteig steht, so wie Markus, ja, was soll da passieren? Stehen sie halt am Bahnsteig.
Ich meine, man kennt es ja auch aus dem Nahverkehr, wenn es darum geht, wird jetzt Schienenersatzverkehr bestellt oder nicht, weil je nachdem, was das für ein Abschnitt ist, wie viele Fahrgäste da fahren, wie weit ist das nächste Busunternehmen überhaupt weg, was verfügbare Schienenersatzverkehrbusse hätte. Und da ist meine Erfahrung auch, da wird erstmal lieber abgewartet. Und wenn dann klar ist, die Sperrung dauert länger, dann werden hektisch irgendwelche Busse angefahren, angekarrt und manchmal ist dann bis dahin aber auch die Sperrung schon wieder hinfällig und die Busse können wieder leer zurückfahren.
Ja, ne, also du wirst da jetzt nicht direkt sofort in Aktionismus verfallen, weil A, dauert ja auch so ein Umleitungsfahrplan, den du ja dann brauchst, ein paar Minuten, bis der bearbeitet wird. Ne, und hat ja auch keiner was davon. Du sagst dann jetzt im Falle von Markus, oh, wir leiten den jetzt auf jeden Fall direkt über Erfurt um. Markus fährt ab, biegt gerade den Bebra links ab und dann so, ja, Archibald, Strecke ist wieder frei, herzlichen Glückwunsch.
Und der Zug ist 2 Stunden länger unterwegs, obwohl er einfach nur hätte 5 Minuten warten müssen.
Genau, genau. Also ich glaube, das ist schon ganz schwer, da so den richtigen Mittelweg zu finden, auch als Leitstelle, ne, aber...
Ja, und du hast ja auch jede Menge Fahrgäste dabei, die zum Beispiel nach Fulda wollen oder nach Würzburg. Das hätte ich ja alles ausgelassen. Da wäre ich ja niemals
vorbeigekommen. Ja, richtig.
Fahrgäste sind in dem Moment natürlich, die erwarten was ganz anderes, ne? Die hören dann, ja, Strecke gesperrt aufgrund von Feuerwehreinsatz oder Reparatur an der Oberleitung. Und die wollen ein Ersatzkonzept. Jetzt.
Ja.
Und pronto. Den kann man ja nicht vermitteln, aber wir schauen mal. Ne? Wie der Bayer so sagt, schauen wir mal, dann sehen wir schon.
Naja, wichtig ist halt dann immer so auf dem aktuellen Stand halten, gell? Und dann ist aber natürlich wieder die Frage, was für Infos kriegt denn der Zugführer? Wie gut kann der jetzt Ansagen machen? Aber das Schlimmste ist natürlich, wenn man länger wo steht und den Fahrgästen dann alle 20 oder 30 Minuten sagt, ja, wir haben keine neue Prognose, es wird noch ein bisschen dauern, dann fühlen sich die Fahrgäste natürlich schnell verarscht.
Ja, aber es kommt natürlich genau aus dem, ne? Also wenn das jetzt so wäre und man wüsste dann nach 20, nach 30 Minuten, okay, da ist halt scheinbar wirklich was im Argen, dann fängst du erst an, in den Aktionismus zu verfallen. Okay. Sinnvollerweise würde man diese ersten 30 Minuten schon dazu nutzen, um sich mal einen Plan zu machen. Okay, wenn das jetzt nicht weitergeht, ich schreibe mir schon mal auf, was ich machen würde mit den Zügen, die da stehen, damit ich dann das relativ schnell abarbeiten kann.
Ich meine, ich muss ja auch prüfen als Leitstellendisponent in dem Moment, was kann ich mit den Zügen machen? Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich bin auf den Strecken gar nicht streckenkundig. Es gibt ja auch Strecken, da darf ich ohne Streckenkenntnis gar nicht fahren und damit fallen dann schon wieder Optionen aus. Also ich mache mir ja erstmal einen Plan mit dem, was ich habe. Was habe ich denn überhaupt für Alternativen, die ich ziehen kann?
Genau, auch das könnte man in der Zeit natürlich schon machen, ne? Dass man anfängt, oh, ich telefoniere mal die Lokführer schon mal ab, frag schon mal nach, habt ihr Streckenkunde da und dahin? Würdet ihr das machen? Kommt das noch mit eurer Arbeitszeit hin und so weiter? Genau, dass ich mir das zusammensuche, bevor ich dann wirklich mich mit Netz in Verbindung setze und sage, also ICE 4711, bitte Umleitungsfahrplan und so weiter. Und dann dauert's immer noch relativ lange, bis dann irgendwann mal wir sagen, ja, ich habe Fahrplan. Ich als Lokführer habe mir auch alle Unterlagen dann rausgesucht für diesen Fahrplan, habe das alles auf meinem Tablet vorbereitet und kann dann noch dem Zugführer sagen, alles klar, jetzt kann's losgehen. Dann fängt der natürlich auch erstmal an, wieder die Leute einzusammeln, weil bis dahin haben die sich natürlich in dem halben Bahnhof verteilt.
Da kannst du ihn noch übel nehmen, ne?
Ja. Genau. Aber tatsächlich in diesem Fall hat sie es bestätigt zu sagen, okay, wir warten erstmal ab. Und wahrscheinlich, als dann der Notfallmanager vor Ort war, hat er dann irgendwann mal gemeldet, ja, gut, halb so wild, ja, da ist die Oberleitung beschädigt, da muss der entsprechende, da muss das entsprechende Gerät ausrücken, aber hier die andere Schaltgruppe, die können wir wieder einschalten, die ist davon nicht betroffen und dann können wir da drauf den Verkehr fahren. Von daher, war im Endeffekt halb so wild. Ich hatte knapp über 1 Stunde Verspätung. Das war auch noch locker in meiner Schichtzeit. Es war eigentlich harmlos. Ich habe aus einer trivialen Schicht jetzt wieder ein Riesenthema gemacht. Apropos Riesenthema. Hendrik hat geschrieben Odyssee.
Ja, und damit meine ich jetzt hier nicht den Film, den alle irgendwie im IMAX-Filmformat feiern.
Ich wollte gerade fragen.
Ich denke aber mal, also ich habe den Film auch nicht gesehen, ich weiß über den Film nichts, aber ich denke mal, unsere Fahrt dort war Vorlage für den Film. Also zumindest vom Namen her kann ich es mir vorstellen. Es ist ja so, der eine oder andere hat es bestimmt mitbekommen, dass in Dresden plötzlich die Baureihe 445, auch bekannt als Twindex vom Hersteller Bombardier, heute Alstom, gespawnt ist. Plötzlich über Nacht stand das Fahrzeug da und
keiner wusste, wie es da hingekommen ist.
Also grundsätzlich muss ich ja weit in die Vergangenheit, also in einem Land vor unserer Zeit, vor vielen, vielen Monden. nee, Spaß beiseite. Tatsächlich war das Thema Twindex-Überführung bei mir schon auf der Agenda relativ lang gestanden, weil das Verkehrsvertragsmanagement natürlich schon bei Zeiten gesagt hat, ey, also nach unserem Projekt wird das Fahrzeug dann und dann mit seinem Redesign fertig. Das muss ja dann von dort nach Dresden kommen. Halt dir mal die Zeit dort frei. Gemacht, getan. Dann war es dann tatsächlich irgendwann soweit. Der Twindex sollte abgeholt werden und man hatte mich gefragt, weil das Fahrzeug gibt es hier in Dresden ja noch nicht. Es gibt so ziemlich niemanden, der das Fahrzeug auf der Zusatzbescheinigung stehen hat. Und ich habe es halt schon in Bayern gefahren, ich habe es in Berlin gefahren und in der Zeit als Azubi-Fachkoordinator habe ich dann halt auch mal die Möglichkeit genutzt, mich in alte Gefilde nach Bayern zu begeben, um dann einfach dort nochmal Twindex zu fahren, um einfach mit dem Fahrzeug in Kontakt zu bleiben. Und dann stellte sich aber kurz davor heraus, beim Redesign wurde etwas Fürchterliches gemacht. Sie haben WLAN eingebaut.
Ja, okay.
Das war's.
Tatsächlich, das war's, weil
was?
Ich weiß nicht, kennt ihr dieses Eisenbahnbundesamt?
Schon mal gehört, ja. Soll es geben.
Ja, wenn du in dein Fahrzeug WLAN einbaust, dann fährst du mit diesem Fahrzeug nicht mehr.
Du brauchst halt da erstmal Unterlagen und musst da gewisse Dinge nachweisen, meinst du damit, oder? Du musst
nachweisen, dass das WLAN nicht hier irgendwie die Bremsanlage, Fahrzeugsteuerung etc. pp. Und Bumswaldera.
Ja.
Ja, das Ding darf nicht aus eigener Kraft fahren. Wie, das darf nicht aus eigener Kraft fahren? Ja, es ist aus eigener Kraft dorthin gekommen, aber es darf halt aus eigener Kraft nicht fahren. Irgendwann hatten wir eine Lok organisiert und dann ging auch schon die Hinfahrt los. Und die war tatsächlich passt schon entspannt. Jetzt hatte Markus vorhin gesagt, ja, da ist ja dann das Thema mit der Streckenkenntnis und ja, auch wir haben uns einen Lotsen organisiert. Ich sage jetzt hier absichtlich wir, weil mein Bauchgefühl mir schon gesagt hat, eine Nummer für mich alleine ist das definitiv nicht und ich sollte recht behalten. Wir sind dann nämlich losgefahren und es ging fahrplanmäßig auch relativ gut durch, bis wir in Dortmund angekommen sind. Da kam dann irgendwann der Anruf, ja, ihr müsstet jetzt da und da lang fahren. Und ich habe diesen Hörer so in der Hand, gucke den Lotsen an. Wir müssen da und da lang fahren. Ist das in Ordnung? Geht das? Haben wir einen Fahrplan? Nicken. Okay, ja, da können wir lang fahren. Was muss ich jetzt hier im Fahrplan auswählen? Ja, man kennt sich ja nicht aus.
Das ist der Grund, warum ich das alles meinen Lotsen habe machen lassen.
Ja, ich war blöd genug und bin an Zugfunk gegangen und dann war das so ein Fahrdienstleiter erzählt mir, was jetzt passieren soll. Ich gucke den Lotsen fragend an, der Lotse nickt. Ich sage, ja, okay, können wir machen. Ich gucke den Lotsen an und fragend an und hoffe, dass er mir sagt, was ich jetzt in meinem Fahrplan auswählen muss für Laufwege. Gut.
Eine kleine Anmerkung, mit Lotse ist hier wahrscheinlich auch nur irgendein anderer Lokführer, der sich halt vor Ort auskennt. Das ist jetzt nicht zu verwechseln mit der Schifffahrt oder der Luftfahrt, wo es den Beruf des Lotsen gibt. Nicht, dass die Leute jetzt erwarten, da hat jemand mit dem Beiboot angelegt und
mit der Beilok.
Wobei auch das ein lustiges Geschäftsmodell wäre.
Oh ja, wir bieten Lotsen an, deutschlandweite Streckenkenntnis. Ja.
Kommt dann also einer mit so einer Kleinlok angeheizt. Morgen!
Genau.
Bin ja. Der Lotse, bin dann auch dabei.
Gut. Und mit dieser Umleitung, die zum Glück unter erleichterten Bedingungen stattfinden konnte, weil wir die Fahrplanunterlagen alle glücklicherweise mit in unserem Fahrplan drin hatten, fing es an, Brühe zu werden, weil man steht dann irgendwann überall. Mal hier, mal dort, mal an jenem Ort. Und Sebastian, mal eine ganz kurze Frage. Braucht ihr noch irgendwie Grünpfleger in NRW?
Dringend.
Das habe ich auch
gemerkt. Also ohne Scheiß, das ist nicht mehr witzig. Dringend.
Also ich habe das noch nie gesehen, aber wenn man an Strecken fährt, wo man genau sieht, wo der lichte Raum von so einer Eisenbahn ist, weil die Vegetation drumherum wächst. Wenn man dann durch den Düsseldorfer Hauptbahnhof fährt und dann schon hört, dass an der Lok hier an allen Ecken und Enden irgendwelches Geäst kratzt.
Das ist schon traurig, oder?
Sehr, sehr traurig. Also bitte mal, liebe Kollegen von der Infrago, jemanden bestellen, der mit einer Heckenschere da mal kurz ein bisschen reine machen kann, wenn möglich. Ja. Gut. Bestellt war unsere Lokfahrt direkt bis zum Aachener Hauptbahnhof, damit wir mit einem relativ kurzen Weg eigentlich nur noch Lok abstellen, Handbremse festdrehen und ganz schnell ins Hotelzimmer fallen und Bubu machen. Daraus ist nichts geworden, weil irgendwie Menschen miteinander hätten kommunizieren müssen und irgendwie 5 Kilometer vor Aachen rausgekommen ist, naja, wo wollten ihr jetzt eure Lok abstellen? Naja, wie, also es war doch besprochen, dass wir einen Stellplatz am Hauptbahnhof kriegen. Nee, wir haben keinen Stellplatz am Hauptbahnhof für euch. Ja, und wo sollen wir jetzt mit der Lok? Ja, keine Ahnung, wir haben nichts. Ja, frag doch mal in Aachen Süd nach. Okay, Aachen Süd nach gefragt. Nee, also ich habe da für euch auch nichts. Ich, ja, keine Ahnung, wohin mit euch.
Ja, vor allem, ihr wart so ein richtiger Zug, oder? Ihr wart ja nicht
wir waren nur eine Lok.
Ah, ihr wart nur eine Lok?
Wir waren nur eine Lok, wir mussten ja erstmal mit der Lok hin nach Aachen. Ach so, das war also, ja der Tag vor der wahren Odyssee. Also es war quasi die Odyssee Light.
20 Meter
ja, ja,
genau. Irgendwo noch hinpassen.
Nein.
Der Kollege Lotze hat, ich glaube, mehrere sehr aufgeregte Telefonate mit der Regioleitstelle für den Bereich Aachen telefoniert. Er hat sehr aufgeregte Telefonate mit den Kollegen von der Infrago geführt. Und am Ende hat er dann mit seinem Teamleiter, also das war so ein Kollege aus dieser Flotten-TF-Gruppe in NRW, hat dann irgendwann mit seinem Teamleiter, Disponenten telefoniert. Der dann scheinbar irgendwelche Fäden im Hintergrund hat ziehen können, dass dann plötzlich in Aachen Süd für uns ein trockenes Plätzchen gefunden wurde. Also trocken war es nicht, es war sehr nass, aber wir hatten Platz, wo wir stehen konnten. Nach 2 Stunden Klärungsphase. Für eine Lok, 20 Meter. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Nacht in Aachen verbracht. Noch kurz unseren Kollegen im Südosten erklärt, okay, also die Lok steht jetzt nicht wie ursprünglich geplant am Hauptbahnhof, sondern in Aachen Süd. Wir brauchen also für morgen einen anderen Fahrplan, weil wir müssen ja noch nach Aachen, Rote Erde, zu unserem Zug kommen. Und der Fahrplan, der geplant ist, wird nicht reichen. Brauchen einen anderen. Damit sich die Kollegen schon mal über Nacht kümmern können. Wurde auch gemacht. Wir am nächsten Tag aufgestanden, mit dem Taxi zu unserer Lok gefahren, fit gemacht, nach Aachen Rote Erde gefahren. Unser Zug war auch schon da. Unser Fahrplan auch. Aber leider 20 Meter lang ein Fahrplan.
Ja, aber okay, das ist ja relativ einfach. Da brauchst du, also aus Lokführersicht ist es total einfach, weil im Regelwerk steht nur, bei Überschreitung von Last und Länge ist die Weisung der Betriebszentrale einzuholen.
Haben wir gemacht.
Im Hintergrund braucht es dafür eine Genehmigung mit Genehmigungsnummer. Diese Genehmigungsnummer muss dann durch das Netz gereicht werden, weil irgendjemand muss dann wirklich sich scheinbar mal hingesetzt haben und abschätzen, ob diese
Markus
Längenüberschreitung auch wirklich überall anpasst.
Ja, also wir redeten eigentlich im Übrigen darüber, dass eine Lok und ca. 135 Meter Zug irgendwo reinpassen sollen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwo nicht reinpassen, ist, ich würde mal sagen, überschaubar. Aber ja, du hast recht, ne, Weisung der Betriebszentrale ist einzuholen. Und du hast gerade das Verfahren beschrieben, was ich auch kannte. Das war nicht die Antwort, die ich von der Betriebszentrale bekommen habe. Die Antwort lautete eher, ja, nee, also laut unserem System hier seid ihr von den Zeiten her schon abgefahren. Also das funktioniert so nicht mehr. Ihr müsst einen Fahrplan bestellen.
Das ist ungefähr so, als ob du nach deiner McDonald's-Bestellung feststellst, dass der Ketchup nicht dabei ist, wieder zur Kasse zurückgehst und die dir sagen, nee, noch einmal Ketchup kriegen sie jetzt hier nicht, da müssen sie schon noch einmal nochmal das Backmenü nehmen.
Genau, aber du musst dich jetzt auch erstmal nochmal wieder hinten am Bestellterminal in die Schlange anstellen, ja. Um dort deinen Ketchup bestellen zu können, musst dann dort nochmal bezahlen, musst warten, bis dann die anderen alle vorher ihr Mac-Menü gekriegt haben, damit du dann deinen Ketchup kriegst. Ja, ungefähr so war das. Gut, also oxidierten wir dort in Aachen Rote Erde rum, hatten unseren Zug am Haken. Irgendwann wurden auch schon die Kollegen von Talbot nervös, weil wir haben hier noch ein paar mehr Züge bereitzustellen. Wann seid ihr hier endlich weg? Ja, was willst du machen? Kein Fahrplan? Also, stehst du da. Dann kam er endlich, der Fahrplan. Und das Witzige ist, bei solchen Aktionen sind irgendwie dann alle sehr kommunikativ. Also da kommt der Anruf, dein Fahrplan ist da, der Nächste schreibt schon eine Teams-Nachricht, dein Fahrplan ist da, die E-Mail kommt schon. Übrigens, der Fahrplan ist jetzt zumindest der erste Teil da. Und zwei verpasste Anrufe hast du dann auch noch, weil du schon mit dem einen Kollegen gesprochen hast. Alles gut, wir waren ja dann nur zu dritt, ne? Der Lotse, mein Kollege hier auch aus Ausbilder hier aus Dresden und ich, haben dann den Zug nach Rote Erde Personenbahnhof reingeschoben, alle wieder nach vorne und dann ging dann unsere wilde Fahrt auch tatsächlich halbwegs planmäßig los. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mit so einer 114 und einem komisch umgebildeten Twindex hinten dran, mal das erste Mal im Leben als Lokführer selbst im Führerraum über die Hohenzollernbrücke zu fahren, das hat schon was. Also
ist schon ein schönes Stück Landschaft, oder?
Ja, also da muss ich, es muss auch sagen, das Wetterchen hat super mitgespielt, morgens noch in Aachen, Regen und viel Grau und dann kommst du nach Köln, siehst den Dom, Sonnenschein, noch ein paar Wölkchen am Himmel und dann darfst du in den Hauptbahnhof rein, kriegst da die Ausfahrt und das ZP9 und dann fährst du da über die Hohenzollernbrücke rüber, das war schon schön und die Fahrt ging auch erstmal relativ planmäßig, bis wir wieder in Dortmund waren. In Dortmund hatte
ich schon. Dortmund ist so dein persönliches Waterloo, kann das sein?
Ja, das ist so.
Kann ich mal ganz kurz fragen, so grob in welche Richtung ihr eigentlich fahren wolltet?
Nach Hause, nach Dresden.
Ja, ich hätte jetzt gedacht, dass du von Köln so Richtung Süden euch aufmachst.
Ja, den Gedanken hatten wir auch. Ich weiß noch nicht, warum der verworfen worden ist. Aber das Baugeschehen im Lande hat durchaus der Planung ganz schön oft in die Karten gespielt und wird es im Laufe der Fahrt auch nochmal tun.
Okay, ihr seid also quasi von Köln, wolltet ihr dann hoch nach Dortmund. Seid ihr da so über Wuppertal gefahren oder?
Nein, wir sind...
Da war wahrscheinlich noch wegen Generalsanierung
geschehen. In NRW gibt es irgendwie ganz schön viele Generalsanierungen, kann das sein? Ja,
also du wirst lachen, die eine hat einfach die andere abgelöst.
Ja, also im Endeffekt ist es tatsächlich so, dieses Baugeschehen hat die Möglichkeiten massiv eingeschränkt und Bebra war zu dem Zeitpunkt auch eine Baustelle. Also auch da war das mit dem Hin- und Herfahren alles immer ganz schön komisch. Wir hatten viele verschiedene Routenvorschläge und irgendwie wurde uns von dem Kollegen der Flotte, der die Fahrpläne bestellt, regelmäßig gesagt, das geht nicht mehr, das übrigens auch nicht und die Option ist auch gestrichen. Also sind wir am Ende einfach nur noch über Hamm, Hannover und dann über Magdeburg.
Das ist aber auch, ein ganzes Stück nach Norden dafür, dass du nach Dresden willst.
Ja, aber die Verbindungen mit Strom rüber nach Aachen sind halt auch eher so entweder weit runter Richtung Frankfurt und dann da irgendwie über den Rhein, was halt auch schon schwierig ist teilweise, oder eben oben lang. Irgendwie quer durch die Mitte ging halt auch nicht. So, wir sind in Dortmund angekommen und haben den Lotsen abgeschmissen und wollten uns gerade melden für, wir könnten jetzt weiter. Und dann bimmelte das Zugfunkgerät und die schwitzende Lok wurde auf dem Display abgebildet.
Ja, das kommt hin und wieder vor.
Das kommt hin und wieder vor.
Ihr habt also einen Notruf empfangen?
Richtig, wir haben einen Notruf empfangen und zwar einen Notruf ohne Durchsage.
Oh, Simulator-Instruktor freut sich.
Ja, genau. Mhm. So, also, gut.
Ich spiele das gerne mal ein, auch wenn ich nicht der Simulator-Instruktor von DB Training bin, aber auch ich kann das.
Ja. Auf jeden Fall haben wir dann dort gestanden und wir standen ja und das Signal zeigte Halt. Also von dem her für uns war hier der sicherste Zustand von allen schon längst erreicht. Also guckten wir auf unserem Zugfunkgerät auf die schwitzende Lok und warteten.
Und kurz erklären, warum du schwitzende Lok sagst.
Also das Piktogramm, Markus, du könntest es vielleicht in die Shownotes oder sogar jetzt hier in diesem Kapitel abbilden, im Podcatcher unserer Wahl. Während die Notrufverbindung besteht, wird quasi so eine, ja, umgangssprachlich schwitzende Lok auf dem Display abgebildet. Gut, also der Notruf eingelaufen und wir warteten unserer Dinge. Und wir warteten und warteten. Und es passierte nichts. Irgendwann so nach 2 Minuten oder 1,5 Minuten, lass es auch vielleicht nur 1 Minute gewesen sein, wurden die ersten Kollegen schon ungeduldig Und ungeduldige Lokführer, die mit diesem Notruf jetzt aufgehalten werden, fangen dann an, hier zu erklären, dass die Notrufverbindung doch bitte von dem, der sie aufgebaut hat, beendet werden möge. Und das zog sich.
Ich hatte einen wahnsinnigen Schiss, dass irgendeiner der Kinder bei mir auf der Lok diesen roten Knopf drückt.
Wenn wir das Dampfloktreffen haben, dann machen wir das Zugfunkgerät immer mit aus. Aus genau dem Grund.
Oder kreativer Vorschlag, wechsle einfach an den Analogfunk.
Ah, stimmt. Clever.
Ja, wenn das
dann
noch
geht. Dann kannst du das Funkgerät anlassen. Wenn die Lok das
muss
kann.
Muss man halt noch so ein Dual-Mode haben. Ne?
Ja. Jedenfalls, wir hatten diesen Notruf. Der lief und lief und ich habe irgendwann mal gelernt in der Ausbildung, wenn alle die Fresse halten, keiner was sagt, ist der irgendwann auch vorbei. Von alleine. Aber diese Disziplin beherrschte scheinbar niemand, weil irgendwann im Halbstundentakt rumgemotzt worden ist, wie man denn jetzt diese Notrufverbindung beenden könne.
Ich hatte auch mal so eine Geschichte, wo jemand nicht auflegen konnte und es hat sich ewig gezogen, bestimmt über 10 oder vielleicht sogar 15 Minuten.
Bei uns waren es 30.
Oh, ja, das hast
30,
du dann
also getrotzt. 30 Minuten, in denen auch in Dortmund der Zugverkehr stillstand, weil es war keine Kommunikation mehr möglich. Das heißt auch das Nachgeplänkel, was dann kommen müsste, so von wegen, hallo Fahrdienstleiter, hier war ein Notruf ohne Durchsage. War der für mich? Hat das irgendwelche Bewandtnis oder kann ich hier einfach nochmal weitermachen? Das ging ja alles nicht. Nach einer halben Stunde war dann irgendwann die Notrufverbindung beendet. Der Zugverkehr lief wieder langsam an. Und Markus, du hast es gerade eben mit deiner gefahrenen 248 so wunderschön gesagt. Du reißt dich als letztes Glied in der Kette ein.
Ja.
Also standen wir und guckten zu, wie ein ICE nach dem nächsten ausgefahren, eingefahren, die Regionalbahn gekommen ist, die Regionalbahn wieder gefahren ist und genossen den schönen Ausblick in Dortmund, bis es dann irgendwann auch für uns weitergehen sollte. Das war dann auch teilweise ulkig, weil Güterzüge, die wir vorher überholt haben, die haben jetzt plötzlich in Dortmund erst uns überholt und ab Dortmund haben wir dann angefangen, sukzessive wieder die Güterzüge, die uns in Dortmund überholt haben, wieder zu überholen.
Also Leute, wenn ihr die Vorstellung habt, Eisenbahn wäre so ein Uhrwerk.
Das, nicht immer.
Nein.
Manchmal wäre es so der Ameisenhaufen.
Ja, nee, die sind organisierter.
Boah, das war böse.
Naja, komm, die laufen in Reihe und Glied hintereinander her.
Das tun Züge in der Regel auch.
Jetzt ist das Problem ja auch so, wenn man Fahrpläne über so einen weiten Laufweg und dann auch noch relativ kurzfristig bestellt, muss ja jeder Regionalbereich für sich den Fahrplan schmieden und dann wird die nächste Region angestupst nach dem Motto, hier, da ist ein Zug, der will bei euch weiterfahren, macht mal Fahrplan.
Ja, vor allem muss auch jeder Fahrdienstleiter das ja zugeschickt bekommen.
Das war tatsächlich unser geringstes Problem, aber es war halt so, etappenweise hat sich unser Fahrplan da konstruiert. Also regelmäßig ploppt er auch auf dem Tablet auf, neue Fahrplanunterlagen sind verfügbar und dann an geeigneter Stelle Fahrplanunterlagen neu laden. Ich meine, wir konnten uns damit ein Stück weit behelfen. Wir hatten eine Ebola, wir haben zwei Tablets gehabt, also wir konnten quasi immer Geräte wechseln und wenn dann so eine Meldung kam, dann wurde bei einem Gerät mal das Laden angestupst und dann zwischendrin mal kurz das Gerät getauscht, sodass wir nicht irgendwo noch anhalten mussten zusätzlich. Bis wir in diesen wunderschönen Ort Kirchzarten ankamen.
Kirchzarten?
In welchem Bundesland sind wir jetzt?
Ich überlege gerade, weil ich kenne einen Kirchzarten, das heißt doch in Baden-Württemberg, so bei Freiburg.
Kirchhorsten, genau. Ja, nee,
weil da Kirchzarten ist
im Sinne. Gut, dass ich noch städtenkundig bin.
Danke für die Korrektur. Kirchhorsten in Niedersachsen. Also wir haben jetzt wieder eine ganze Menge an Güterzügen überholt. Und es ging in Kirchhorsten auf den Rand und der Fahrdienstleiter konnte uns nur mitteilen, ja, ihr bleibt jetzt mal bis auf Abruf hier.
Darf ich mal ganz kurz fragen? Ich würde es gerne so ein bisschen mit dem Finger nachvollziehen können. Also ihr habt gesagt, ihr seid Dortmund raus, dann durch Hamm.
Richtig.
Wenn man Hamm geht's dann Richtung Bielefeld.
Richtig.
Richtig.
Dann kommt Minden.
Ja.
Und dann müsste ich da so rechts so ein bisschen abbiegen und Richtung Hannover.
Genau.
So, wo stehst du gerade?
In Kirchhorsten.
Das ist vor oder hinter Hannover?
Vor Hannover, hinter circa 50 Kilometer vor Hannover ungefähr. Also dort auf Abruf. Gut. Auf Abruf klingt jetzt nicht so geil.
Und was war jetzt der Grund?
Ja, das wollte mir der Kollege Fahrdienstleiter nicht erklären, weil das auch nur die maximale Info ist, die er gekriegt habe. Nach einer kurzen Unterhaltung mit der Betriebszentrale kam dann raus, ja, die Region Südost hat den Fahrplan noch nicht bearbeitet. Deswegen steht ihr jetzt dort auf Abruf.
Südost?
Ja. Also unser Fahrplan auf dem Tablet hat noch gute 150 Kilometer hergegeben. Also wir hätten quasi, mal ganz blöd gesprochen, bis an die deutsch-deutsche Grenze fahren können.
Ja.
Also noch Hannover vorbei und noch ein Stück rein. Ja. Aber in Hannover hatte man entschieden, ihr bleibt dort, wo ihr jetzt seid, stehen, bis ihr einen Fahrplan habt. Ein Anruf in der Heimat hat dann auch wieder viele Leute erbost, weil was fällt denen ein, bis ihr dann daran seid? Da gibt's doch schon längst einen Fahrplan. Die sollen euch doch weiterfahren lassen, bis ihr da seid. Da gehen doch noch jetzt mindestens 2 Stunden ins Land. Da könnt ihr euch doch noch fahren lassen. Warum stellt ihr euch da an den Rand?
Gut, aber andererseits kann man natürlich argumentieren, da wo sie jetzt gerade stehen, da haben sie einen Standplatz, da stehen sie nicht im Weg. Wenn die jetzt weiterfahren, dann steht ihr nachher irgendwo in Hannover Hauptbahnhof und da.
Auch da hätten wir ja noch weiterfahren können. Wir hätten bis Helmstedt fahren können und Helmstedt hatte Kapazitäten. Also der Bahnhof hatte genug Platz, damit wir auch noch rein können.
Okay.
Das wäre nicht das Problem gewesen. Ja. Ich habe ja dann irgendwann mal versucht, der Kollegin in der Betriebszentrale gut zuzureden und ihr zu erklären, gute Frau, also ja, die Region Südost ist heute mal wieder ein bisschen langsamer, was auch nur beantwortet wurde mit einem spöttischen Heute? Meine ich so, naja, also ich habe jetzt mit den Kollegen zu Hause telefoniert und die sagen, die arbeiten mit Hochdruck an unserem Fahrplan. Der kommt garantiert innerhalb der nächsten Minuten. Lass uns bitte einfach fahren. Und tatsächlich haben auch die Kollegen im Südosten ein Stück weit den Fahrplan zurückgehalten zur Bearbeitung, weil unsere Ankunft in Helmstedt so ein Stück weit entscheidet, wo geht's lang. Ich hatte Bauarbeiten erwähnt, ne?
Ja. Ja, hier und da.
Und da gab es so 1-2 Verbindungen kurz vor Dresden, wo aufgrund von Bauarbeiten an Brücken, mit denen haben wir es hier in Sachsen leider Gottes ja immer noch so ein bisschen, dazu geführt haben, dass dann da ab bestimmten Uhrzeiten Sperrungen sind und dann kommst du da nicht mehr durch. Und dann wäre es blöd gewesen, wenn wir dann schon in die Richtung abgebogen wären. Deswegen hatte man da einfach ein bisschen gewartet. Gut, also wir wurden von den Güterzügen wieder überholt, die wir vorher überholt haben. Die uns vorher überholt haben. Also, ja, die sind halt alle vorbeigefahren. Die hatten halt auch einen Fahrplan bis zu ihrem Zielbahnhof scheinbar.
Also, ist jetzt auch kein Riesenbahnhof. Das ist ja der 4 Gleise.
Ja. Ja, ja, ja. Der und Standard, drumherum viel Feld und sonst nichts.
Der Standard 0815 Bahnhof.
Genau. Also da nicht mal hier kommt, dann gehst du halt mal kurz irgendwo was snacken. Weil da war weit und breit nichts. Gut. Die Güterzüge an uns vorbei, wir dann wieder losgefahren und Hannover angekommen, Hannover ein bisschen gewartet. Dann ging die Fahrt.
Hannover Hauptbahnhof oder?
Ja, Hannover Hauptbahnhof.
Cool.
Und ab da wurde es interessant, weil ab da ging das dann wirklich von Block zu Block weiter. Also unsere Durchschnittsgeschwindigkeit war irgendwo bei 30, 40. Also wir sind im Güterzug hinterhergeschlichen, der in der Regionalbahn und naja. Sebastian kennt das Thema sicherlich.
Und LZB-Ausrüstung nicht vorhanden, oder?
Eine Baureihe 114 hat leider gar keine LZB. Also ja, dein Gedanke, man hätte ja dann hier mal eine Schnellfahrstrecke oder sowas austesten können. Den hatte ich auch, aber durch die fehlende LZB konnte man den Plan gleich wieder direkt verwerfen. Gut. Wir haben es dann irgendwann mit viel Geduld und findendem Verständnis irgendwann geschafft, bis jetzt muss ich selbst gucken, wie der Ort heißt. Ich verwechsel immer Eisleben und Eilsleben. Und die sind auch noch so elendig nah beieinander. Aber ich glaube, es war Eilsleben, wo wir dann wieder zum Halten gekommen sind. Ja, das müsste Eilsleben gewesen sein, wo wir wieder zum Halten gekommen sind, damit ein Intercity uns überholen konnte.
Doppelstöckig?
Ja, natürlich. Mhm. War aber ganz gut, dass der uns dort überholt hat, weil der scheinbar auch vor uns jeden Güterzug und alles andere, was irgendwie so ganz langsam umherfleuchte, mit an den Rand geräumt hat. Und wir uns mit unserem 140er-Plan schön straff hinterherklemmen konnten und dann endlich wieder Fahrt aufnehmen konnten und nicht im 50 km/h Tempo von Block zu Block geschlichen sind. In Magdeburg eingekommen, war die ganz große Hoffnung, dass wir jetzt endlich irgendwie Richtung Heimat einscheren dürfen. Diese Pläne wurden durch die Infragot zunichte gemacht, weil unser Plan dann irgendwie Richtung Halle und dann über Leipzig nach Dresden fahren zu können oder von Magdeburg wenigstens irgendwie Richtung Dessau, Lutherstadt, Wittenberg, Falkenberg, ne? Ja, hätte ich mir auch gewünscht. Gegen unser Fahrplan, also unser Fahrplan, den wir dann veröffentlicht bekommen haben im Tablet, nach Werder an der Havel.
Warte mal, also das ist doch auf der Potsdamer Schiene?
Richtig.
Was zum Fick?
Genau, also
hä?
Der Fahrplan kam und die Meldung auf dem Tablet und wir gucken auf dem Fahrplan und es steht Werder Havel da und das war so ein was? Und in dem Moment klingelte auch schon wieder das Telefon. Der Kollege aus der Flotte, der den Fahrplan bestellt hat, sagte, die müssen echt spinnen. Habt ihr es schon gesehen? Ich so, leider ja. Ist das deren Ernst? Ja, das ist deren Ernst. Gut. Die Hoffnung war natürlich jetzt in Magdeburg noch so schnell reinzukommen, dass wir vor dem RE1, auch Richtung Berlin und damit auch über Werder an der Havel, Potsdam fährt, dass wir noch vor dem durchkommen. Der hat in 10 Minuten Abfahrtzeit und wir dachten so, ey, komm, das wird bestimmt schon klappen. Nein, nein, nein. Ihr wartet 10 Minuten hier und...
Die DB Infrago lacht.
Die ODEC hat auch gelacht. Schadenfroh. Weil die konnte losfahren.
Ja.
Gut. Die RE1 ist losgefahren und dann dauerte es auch nicht lang und wir durften der ODEC folgen nach... in die Magdeburger Neustadt. Und jetzt muss ich mir tatsächlich mal auch ein bisschen die Karte noch mal zu Gemüte ziehen, damit ich jetzt hier auch bei den Ortsnamen hier nix vermehre. In die Magdeburger Neustadt sind wir hinterhergefahren und durften dann auch relativ zeitig gleich ein Stück weiterfahren. Und zwar bis nach Biederitz.
Mhm.
Und dann standen wir dort.
Seid ihr nicht weit gekommen?
Nicht wirklich. Nicht wirklich. Wir standen nun dort also in Biederitz und standen dort und irgendwann kam dann der Fahrdienstleiter über den Zugfunk und sagte, ja, ihr seht ja gerade, dass ein Gleis vor euch gesperrt ist. Ja, das haben wir zur Kenntnis genommen. Ihr wisst, dass ja das Stellwerk in Gerwisch vor einer ganzen Weile abgekokelt ist. Ja.
Also Gerwisch ist dann der nächste Bahnhof hinter Biederitz.
Genau, also Gerwisch ist der nächste Bahnhof, für die Hörer zur Erklärung. Ihr wisst, dass wir Gerwisch durchgeschalten haben, das heißt, der nächste Bahnhof ist Möser und von Biederitz bis Möser ist es ein Block, der nur eingleisig befahren werden kann.
Und 20 Kilometer lang ist. Kapazität also, an Zügen pro Stunde... 3.
Ja, also.
So in etwa.
Nee, nicht so in etwa, 3. Er sagte uns, also, es kommen jetzt, wenn's gut läuft, 2 Züge entgegen und ich krieg euch durch. Wenn's blöd läuft, müsst ihr noch einen dritten abwarten. Dann müsstet ihr aber ganz schnell durch, weil dann drückt der RE, der nächste Takt, also wir sind ja dem RE1 in Magdeburg Hauptbahnhof hinterhergefahren. Da sagt uns, naja, wenn's dann losgeht, dann drückt halt der nächste Takt schon wieder von hinten.
Gut, erklärt aber, warum ihr nicht vor dem RE1 wohin gefahren seid.
Ja.
Man wollte wahrscheinlich vermeiden, dass der verspätet kriegt.
Richtig.
Und wir haben das schon gelernt, RE1, das ist das Produkt, da ist die heilige Kuh, hast du es, glaube ich, genannt.
Ja, richtig, die heilige Kuh. Gut. War ja ganz gut, weil man hatte Zeit für eine kleine Pipi-Pause. Aber auch in Biederitz ist jetzt nicht so wirklich, der ist nicht so wirklich der Nabel der Welt. Ja, kein schwierig. Markus, nein.
Die wissen wahrscheinlich nicht mehr, was Jormas ist.
Richtig. Und ich sag mal so, wir sind hier auch in einer Region, da ist der Name Jormas vielleicht auch erstmal so Grund, nicht so freundlich zu reagieren, weil es klingt so fremdländisch.
Mhm.
Ja, jedenfalls die 3 Züge kamen entgegen, wir durften dann tatsächlich losfahren, sind dann dieses elendig lange eingleisige Stück, was auch noch eine Geschwindigkeitsbeschränkung hatte wegen der Bauarbeiten und dem schlechten Gleiszustand, haben wir uns also irgendwie 15 Minuten, fast 20 Minuten bis Möser durchgeschlagen und ab da war freie Strecke. Weil es ist ja seit dem letzten RE1 nichts mehr vor uns gefahren.
Ja, macht Sinn. Um wie viel Uhr ist es denn gerade?
Wir haben es dann schon zu dem Zeitpunkt 19 Uhr gehabt. Wir sind 10 Stunden vorher in Aachen losgefahren. Zu zweit. Zu zweit, ganz wichtig.
Ist die Frage, hat der andere zwischendurch geschlafen
damit? Ja, ja. Ja, also tatsächlich haben wir das dann irgendwann so gemacht, dass einer hinten gepennt hat auf dem anderen Führerraum und wir gesagt haben, okay, wir tauschen es ab.
Aber jetzt fährst du ja quasi bis Potsdam quasi durch, also bis Werder, fährst in Werder auf den Berliner Außenring.
Halt, stopp.
Jetzt mach keinen Scheiß.
Richtig, Markus, jetzt mach keinen Scheiß. Wir fahren,
was ist jetzt noch schiefgegangen?
Wir kommen in Werder an der Havel an und ich habe ja gesagt, wir haben Fahrplan nur bis Werder an der Havel.
Das wäre jetzt der Bahnhof gewesen, wo ihr auf den Berliner Außenring
einfriedet. Richtig. So, wir kommen in Werder an der Havel an. Die Ausfahrt aus Werder Havel steht schon, was mich irritiert hat, weil unser Fahrplan ging nur bis Werder Havel. Und
das ist Böses im Busch.
Ja. Gut, Fahrdienstleiterin angerufen und ihr erklärt, gute Frau, wir haben da ein klitzekleines Problem. Da, wo wir stehen, du hast uns ja der Fahrt schon zugestimmt, aber wir können gerade nicht weiter, weil wir haben keine Fahrplanunterlagen.
Was in Werder wirklich blöd ist, weil Werder ist nicht groß.
Ja, sie sagte dann, ein Glück habe ich euch in die Mitte gefahren, weil so kann ich die Personenzüge um euch drum herum fahren. Ein Fehler, den sie 20 Minuten später bereute, weil sie rief dann 20 Minuten später auch schon wieder an und sagte, ja, ihr müsstet jetzt mal langsam weg, ich brauche das Gleis.
Ja, nachvollziehbar.
In der also es ist ja aber auch nicht so, dass wir in 20 Minuten jetzt dort gesessen haben und Däumchen gedreht haben, sondern...
Wieso hattet ihr jetzt schon wieder keinen Fahrplan? Ich dachte, ihr habt doch in Hannover erst... mit Südost und da jetzt war jetzt endlich alles in Sack.
Genau. Und in Werder an der Havel endet der Bereich von Südost. Da geht jetzt Ost ran.
So,
Betriebszentrale angerufen, mit dem Fahrplanbüro dort gesprochen und der sagte, ja, das ist doch aber alles hier, das ist gemacht. Also es ist doch alles drin, die Fahrplanunterlagen sind doch da. Und ich sagte zu ihm, guter Mann, ich kann in der Ebola, ich kann in der Rückfallebene, ich kann am digitalen Fahrplan diese Zugnummer aufrufen und ich kriege nur einen Fahrplan bis Werder an der Havel.
Und deine eigene Fahrdienstleiterin hat auch keinen Fahrplan?
Nein, gut. Er probiert jetzt mal was. Er drückt da mal auf den Knopf.
Drückt den Knopf. Er hat den Fahrplan neu angestoßen. 2 Sekunden später, Überraschung.
Ich würde mir wünschen, dass ich dir jetzt recht geben könnte. Ich hätte es mir in der Situation wirklich gewünscht. Er probiert was, er drückt drauf. Danach hieß es nur noch, ups.
Ich habe das Internet gelöscht.
Ja, tatsächlich so ähnlich, weil
den SharePoint mit allen Fahrplänen.
Unser Fahrplan endete wieder dort, wo er das erste Mal, als der erste Teilabschnitt bearbeitet worden ist, dort endete er wieder. Der Fahrplan ging nur noch von Aachen bis Aalen-Westfalen und der Rest von Aalen-Westfalen bis Werder an der Havel war in der Ebola, im digitalen Fahrplan, in der Internetrückfallebene weg.
Ach, der hat im Nachhinein also euren Fahrplan dann auch noch gelöscht, den ihr schon abgefahren seid.
Ja.
Oha, dass sowas geht.
Ich wusste nicht, dass das geht. Aber es ging.
Ich eine Dönerbude in Werder rausgelegt.
Markus, das hätte ich damals gebraucht. Verzeih mir,
und
aber
die entscheidende Frage ist jetzt ja auch, von wie viel Uhr reden wir da?
20.30 Uhr.
Kritisch.
Kritisch und es ist so ein bisschen das Bauchgefühl, was machst du jetzt? Der Kollege von der Flotte, der das dann auch irgendwann mitgekriegt hat, der den Fahrplan bestellt hat und quasi unsere Odyssee immer so ein bisschen am Handy mit verfolgt hat, wurde auch schon ganz hibbelig.
Also die Dönerbude macht um 22 Uhr zu.
Danke, ich merk's mir fürs nächste Mal. In der Zwischenzeit haben wir dann die E-Mail aus der Betriebszentrale in Berlin bekommen, damit wir wenigstens wieder Fahrplanunterlagen haben, damit wir wenigstens mit Ersatzfahrplänen irgendwie weiterkommen, haben dann auch unsere Fahrt fortgesetzt. Wir wurden auch schon vom Kollegen von der Flotte gefragt, hier, wie sieht's denn aus? Soll ich euch jemanden entgegenschicken? Wo ich dann aber auch gesagt habe, die schnellste Möglichkeit, jetzt noch nach Hause zu kommen, ist, wenn uns nichts in die Quere kommt, wir fahren selbst. Alles andere war... Entweder sitzen wir in Werder fest und gehen ins Hotel oder wir warten, bis die Ablösung kommt und uns dann noch später nach Hause bringt. Wir sind dann gefahren und irgendwann Also das Problem ist ja, der Regionalbereich Ost musste jetzt den Fahrplan bearbeiten bis Elsterwerda. Ab da ist wieder Südost zuständig.
So, ihr wolltet jetzt quasi auf den Außenring und dann auf die Dresdner Bahn.
Richtig. Und wie wir dann mit unseren Ersatzfahrplandokumenten auf den Außenring fahren, ploppte beim Kollegen im Tablet auf, dass wieder neue Fahrplanunterlagen gefunden worden ist und man an geeigneter Stelle den Fahrplanunterlagen aktualisieren möge. In diesem Moment hatte der Bereich Südost das letzte Teilstück veröffentlicht. Und mit der Veröffentlichung von Elsterwerda bis Dresden war der ganze Fahrplan wieder da.
Halleluja.
Halleluja, genau. Und so konnten wir unsere Fahrt dann doch fortsetzen über den Berliner Außenring auf die Dresdner Bahn, mussten für den nächsten Intercity nur in Doberlo-Kirchhain nochmal an den Rand gehen und uns überholen lassen und konnten dann endlich auf die Zielgerade einbiegen und nach Dresden fahren. Und ja, das war eine Odyssee mit Dingen, die passiert sind, von denen ich nie wusste, dass sie gehen. Wie zum Beispiel, wir löschen Fahrpläne.
Ja, krass, wirklich krass.
Also ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Hinfahrt am Vortag, da dachte ich ja schon, okay, die lief jetzt nicht ganz so optimal und wir waren da gute 7-8 Stunden unterwegs. Aber die Rückfahrt hat alles bisher Erlebte übertroffen.
Getoppt.
Ja.
Hendrik, wir haben es 18:07 Uhr.
Ich weiß. Ich muss mich jetzt nochmal hübsch machen, weil ich will sportlich werden.
Und du wirst uns dementsprechend verlassen.
Genau.
Wir werden also den Rest der Folge ohne Hendrik weitermachen müssen.
Oh.
Stattdessen willst du hier irgend so ein... Was? Bei welchem Lauf machst du mit?
Beim Dresdner Nachtlauf.
Beim Dresdner Nachtlauf. Alles klar.
Noch, dann wird es ja noch heißer, noch wärmer, ey.
Ja, nee, es wird draußen gerade schon kühler, das ist ganz gut. Also,
Hier merkt sinken. Man nur nicht wirklich was von kühleren Temperaturen.
Der Unterschied sind die 600 Kilometer Abstand zwischen uns beiden.
Ja.
Genau, ich gehe jetzt laufen und ich hätte zwar noch eigentlich für die Laberecke ein bisschen was mitgebracht, aber ich glaube, das hebe ich mir einfach fürs nächste Mal auf und wünsche euch noch viel Spaß beim Podcasten.
Jo.
Macht's gut.
Bis dann.
Lauf. Ciao.
Danke. Tschüssi.
Ciao.
Wollen wir tippen, welchen Platz er belegt?
Ich höre euch noch.
Das war jetzt gut.
Also, da ich ihn für einen sehr sportlichen Zeitgenossen halte, glaube ich, er wird sich geschlagen.
Nein, also tatsächlich, es laufen weit über 4000 Läufer bei diesem Lauf mit und ich, nein, ich bin nicht der Sportlichste, ich weiß das, aber ich mache es einfach zur Freude mit und bin froh, wenn ich so meine Zielzeit erreiche.
Du wirst berichten.
Natürlich.
Ich denke.
Macht's gut, bis dann. Tschüssi.
Jo, ciao.
Tschüssi.
Das war wirklich eine Odyssee und eine spannende Geschichte. Zwischenzeitlich noch viel mehr Zwischenfragen stellen können wollen, aber wie gesagt, da saß uns ein bisschen der Zeitdruck im Nacken.
Aber die können wir einfach beim nächsten Mal noch stellen.
Genau. Das heißt, wir werden bei der 100 einfach das Thema nochmal aufgreifen und
auf jeden Fall.
Dann könnt ihr auch quasi live Feedback geben oder Nachfragen stellen, wenn euch dazu noch was interessiert. Gut. Ich hätte vorgeschlagen, wir machen auch damit an die Laberecke einen Haken und schauen mal. Ja, im Prinzip ist es jetzt so eine Mischung aus Hauptthema und Presse. Am 23. Juni, ich weiß es schon ein bisschen her, da habe ich abends die Nachricht bekommen, der Zugfunk sei ausgefallen. Und hier so auf unsere Webseite und gesagt, nö.
Unserer geht. Also, das geht doch.
Ja, was kann ich, was ihr habt? Und dann so, die haben den Verkehr eingestellt, wenn der Zugfunk nicht mehr geht. Und ich sage, Mensch, also, ja, das weiß ich nicht.
Also cool, dass wir so wichtig sind, ne? Das wird dem System relevant mal nicht gelogen.
Genau. Nein, tatsächlich hat also wirklich unser Namensvorbild kurzzeitig den Geist aufgegeben. Das Funksystem GSMR war am 23. Juni ausgefallen und zwar genau für 2 Stunden und 20 Minuten. Und die Hörer haben natürlich geschrieben, sie warten schon auf die Wortwitze.
Here you go.
Ja, genau. Das konnte ich jetzt natürlich nicht auf mich sitzen lassen. Umso spannender finde ich es aber mal kurz zu beleuchten, was da passiert ist. Die Ursache von dem Ausfall, also warum das gesamte Funksystem ausfallen kann, das hat die Bahn dann ein paar Tage später auch nachgeliefert, wurde also eine technische Komponente ausgetauscht, ein Switch, habe ich auch unter dem Tisch stehen, aber bei denen war der, glaube ich, ein bisschen größer und wichtiger und das hat irgendwie nicht so richtig gut funktioniert und danach kam natürlich, wie das nun mal so ist, die Berichterstattung und plötzlich ist GSMR in aller Munde. Menschen, die vorher kaum wussten, wo der nächste Bahnhof ist, kannten sich nun also mit GSMR aus. Und was da so für Artikel kamen und für Berichte, ist natürlich auch unheimlich geil. Und aber auch der Eisenbahner hat gesagt, ja, warte mal, wir haben doch da eine Rückfallebene. Naja, das ist so eine Sache.
Nur so halb, ne?
Mit diesen Rückfallebenen. So, wir haben schon mal erklärt, was GSMR ist. Wir bezeichnen das umgangssprachlich als Zugfunk, ne? Das benutzen wir das auch. GSMR ist die Abkürzung Global System von Mobile Communication Rail. Und das ist im Prinzip nichts weiter als ein Handynetz. Ein 2G-Handynetz, aber ein ganz klassisches Handynetz, was in seiner Funktion auch genauso funktioniert. Also man könnte im Prinzip sagen, wir haben auf unseren Loks vorne ein Handy kleben. Da wo Hendrik gerade erzählt hat, dass er mit dem Fahrdienstleiter telefoniert hat, das hat er immer mit diesem Handy gemacht. Klar, es ist ein bisschen größer und hat einen festen Hörer dran und Display und Tasten, sieht nicht wie ein Handy aus, aber rein technisch ist das ein Handy.
Ist es das?
Ja, und die Funktechnik, ja.
Genau. Und faszinierenderweise, das habe ich auch am Anfang nicht kapiert, was habt ihr denn in eurem Handy noch drin?
Eine SIM-Karte.
Also eine eSIM in meinem Fall, aber...
tatsächlich eine SIM-Karte. Und tatsächlich ist auch in diesem Zugfunkgerät eine SIM-Karte.
Ja.
Nicht, in der Regel nicht in diesem Bedienteil, sondern mit dem 19 Zoll Einschub, ne, was irgendwo ist. Aber wir haben an Bord auch eine SIM-Karte, weil das ist ein fucking Handy. Mhm. Dementsprechend ist auch das gesamte Netz, was hinten dran hängt, ein Handynetz. Also GSMR ist ein klassisches Handynetz und ist auch wie ein Handynetz aufgebaut. Jetzt können wir sagen, warum heißt es denn GSMR? Naja, es hat halt schon ein paar Zusatzfunktionen obendrauf, dass man halt mit einer Teste immer den Ort zuständigen Fahrdienstleiter erreichen kann zum Beispiel. Oder wohin die schwitzende Lok, ihr habt es gehört, dass man da so Notrufe machen kann. Notrufe sind nichts weiter als Gruppenrufe mit der höchsten Priorität. Also das Netz kennt dann auch Gruppenrufe. Und aber es ist weiterhin ein Handy. So, und jetzt haben die Macher, als sie sich dieses GSMR-System ausgedacht haben, natürlich sich auch überlegt, naja, Funkabdeckung ist ja so eine Sache. Das kennt jeder draußen, wenn er mit dem Handy umherfährt, dass hin und wieder mal kein Netz da ist. Und auch diese Funklöcher, die sie ja so schön heißen, gibt's auch in dem GSMR-Handynetz. Die übrigens nicht immer nur dadurch entstehen, dass Teile nicht ausgestrahlt sind, sondern auch, weil zum Beispiel andere Sendemasten oder Sendeeinrichtungen, die das GSMR-Netz überlagern. Das heißt, im Prinzip könnte das Handy was empfangen. Da wäre noch Ausstrahlung, aber es kann es halt nicht sauber von dem, was da sonst noch umherfliegt, in der Luft trennen. Also die einzelnen Netze stehen da auch in Konkurrenz. Je nachdem, wer stärker sendet, ne, gibt Funklöcher. Also haben sie sich überlegt, was können wir denn da machen? So, und nun hat die Bahn da so einen klitzekleinen Vorteil. Die kann nämlich etwas machen, was in Deutschland eigentlich verboten ist.
Ist ja wieder typisch.
Ja, genau. Es ist wieder typisch, aber das hat man, als man die öffentlichen Handynetze sich erdacht hat, so festgelegt. Was nämlich in Deutschland verboten ist, ist Roaming zwischen deutschen Handynetzen. Also, dass man ein fremdes Handynetz nutzt, um zu telefonieren. Wenn ihr mit eurem Handy einfach euch der deutschen Grenze nähert, Österreich zum Beispiel, dann seid ihr ganz oft Telekom Austria zum Beispiel. Oder wie heißt das andere Netz? A1 oder sowas gibt's da noch?
Ja. Gab's mal, ja.
Da schaltet das sofort um. In Deutschland, wenn ich hier mit O2 oder unterwegs bin oder von mir aus mit Telekom und ich habe kein Netz mehr, dann wählt sich unser Handy ja nicht automatisch in das andere Netz ein. Obwohl es die vielleicht an der Stelle empfangen könnte, aber es darf es nicht. Technisch würde das gehen, es ist aber regularisch festgelegt, dass das verboten ist. Gibt da einzelne Ausnahmen in der Vergangenheit, wo das temporär erlaubt war, Als am Anfang zum Beispiel beim O2-Netz, also als O2 angefangen hat, war es so, dass da, wo das O2-Netz noch nicht ausgebaut war, durfte man ins Telekom-Netz roamen. War total praktisch. Aber generell ist das die Kooperation in Deutschland untersagt. Wir bei der Bahn können das aber. Unsere Handys auf den Fahrzeugen können ins Telekom-Netz roamen. Das heißt, wenn das GSMR-Netz nicht mehr verfügbar ist, können wir dem Gerät sagen, bitte wähle dich jetzt in das Telekom-Netz ein. Das muss man in der Regel manuell machen, weil das auch betriebliche Folgen hat, wann und wie ich das machen darf. Dann kann ich das Telekom-Netz nutzen, um zu telefonieren. Und es funktioniert. Ja, warum denn auch nicht? Es sind ja zwei Handynetze und das Ding ist ein Handy. GSMR funktioniert teilweise noch mit anderen Frequenzen, deswegen kann man nicht mit einem x-beliebigen Smartphone GSMR telefonieren, sondern unsere Handys auf den, also unseren Anführungszeichen Handys auf den Fahrzeugen müssen mit diesen anderen Frequenzen umgehen, aber rein technisch ist es dieselbe Geschichte und dementsprechend kann dieses Fahrzeuggerät auch einfach das öffentliche Telekom GSM-Netz hernehmen, um zu telefonieren.
Ja, was da auch immer wichtig ist, was ich feststelle, wenn das ein Unterrichtsthema ist und man spricht davon, dass dieses P ja für Public steht und das öffentliche Netz ist. Ach Mensch, dann kann ich ja, wenn ich umstelle, also hier irgendwie meine Freundin anrufen oder meine Mutter anrufen mit der ganz normalen Nummer. Nein, die Technik ist zwar jetzt das Netz vom öffentlichen Handy, aber das heißt nicht, dass du jetzt eine ganz normale Handy- oder Festnetznummer anrufen kannst von deinem Funkgerät in der Lok.
Also
das
rein, geht nicht. Rein technisch, rein theoretisch ginge das.
Aber nicht ohne eine Vorwahl oder sonst irgendeinen Trick. Du kannst nicht die Nummer einfach wählen.
Es ist also nur in den Datensätzen ist das gesperrt. Rein theoretisch würde es funktionieren.
Ja.
Und man konnte früher mit dem PGSM auch noch ganz andere Sachen machen. Da gingen noch Sachen, die wurden mittlerweile alles wieder zurückgedreht. Was zum Beispiel ging, ist, man konnte, also die Nummern von den ersten Diensthandys waren frei. Das heißt, man konnte tatsächlich von PGSM mit den Diensthandys anrufen. Solche Geschichten. Soweit ich weiß, geht das alles nicht mehr. Aber rein technisch funktioniert das. So, und die Nummern der Fahrdienstleiter sind dementsprechend freigegeben. Das heißt, ich kann auch vom öffentlichen Handynetz jetzt auf meinem Triebfahrzeug den Fahrdienstleiter erreichen und prinzipiell auch andersrum. Andersrum ist es ein bisschen komplizierter, weil diese Zugnummerregistrierung jetzt nicht mehr funktioniert. Das heißt, solange ich im GSMR-Netz bin, kann sich mein Zugfunkgerät mit meiner Zugnummer anmelden. Das ist dann quasi für mich so eine temporäre Telefonnummer. Und damit kann mich der Fahrdienstleiter immer erreichen, wenn er auf seinem Tischgerät einfach diese Zugnummer eingibt. Dann kriegt das GSMR-System raus, welche eigentliche Telefonnummer meines Zugfunkgerätes auf dem Triebfahrzeug dahinterlegt ist. Das funktioniert in diesem PGSM, also wenn wir im Netz der Telekom sind, nicht mehr. So, warum erzähle ich das Ganze jetzt? Naja, PGSM wird für den Eisenbahner immer als Rückfallebene bezeichnet. Das steht auch so in den Regelwerken. Da steht, dass man dann die Rückfallebene aktivieren soll.
Das stimmt, ja.
Warum hat man das denn jetzt nicht genutzt, wenn GSMR ausgefallen ist?
Vielleicht, also ist jetzt wirklich Gemutmaß, weil nicht genug Kapazität für alle in dieser Rückfallebene vorhanden ist?
Nee, eine ganz einfache und simple Erklärung. Und dafür nehmen wir uns wieder das ganz normale öffentliche Netz her und euer Handy. Was passiert denn, wenn ihr mit eurem Handy nach Österreich fahrt und euch da bei Telekom Austria einbucht? Und jetzt wollt ihr telefonieren. Woher weiß denn Telekom Austria, dass ihr genug Guthaben habt, dass ihr euren Vertrag noch bezahlt, dass ihr nicht gesperrt seid, dass ihr Rufumleitungen habt und was auch immer? Woher weiß das das?
Ja, wenn du so fragst, wahrscheinlich, weil das irgendwo abgefragt wird.
Richtig. In dem Moment, wo ihr euch bei Telekom Austria einbucht und dort eine Verbindung herstellt, fragt Telekom Austria und jedes andere Netz, das ihr im Ausland so roamt, bei eurem Heimatnetz nach, und zwar da im Home Location Register. Hier, ich habe diese IMSI, worüber wird man ja denn identifiziert. Ich habe hier diesen Benutzer. Sag mir mal, ob der sich bei mir einbuchen darf und unter welchen Bedingungen und dass er dann telefonieren darf und so weiter. Das heißt, der muss zu Hause nachfragen in dem Heimatnetz. Und so funktioniert das auch, wenn wir als Eisenbahner mit unserem Zugfunkgerät, mit unserem Zugfunk-Handy roamen wollen. Wähle ich mich also in PGSM ein, dann fragt das Telekom-Netz in dem...
Ist quasi beim GSMR-Netz nach.
Genau, hallo? Beim Home-Location-Register nach. Darf der das? Hat der genug Guthaben? Ist der irgendwie gesperrt? Und so weiter. Sehr blöd, wenn das nicht erreichbar ist. Dann funktioniert nämlich...
Weil genau das abgekackt ist.
Genau. Wenn also das interne Netzwerk von GSMR ausfällt, und das ist zwar hier der Fall, dann bringt mir auch diese Rückfallebene überhaupt gar nichts. In dem Fall ist das quasi keine Rückfallebene. Und das ist aber auch total verständlich, weil die Macher von GSMR, von diesem Zugfunksystem, die haben das als Rückfallebene für Funklöcher hergenommen. Genau dafür ist es da und genau dafür funktioniert es auch. Es ist allerdings nicht die Rückfallebene dafür, dass das ganze Backbone des GSMR-Systems nicht mehr erreichbar ist.
Also ist es quasi genau der Fall eingetreten, den man nicht haben will.
Ja, jetzt wird natürlich von der großen Anfälligkeit des Systems gesprochen. Und das ist natürlich wirklich, mein Chef verbietet mir immer dieses Wort zu sagen, aber es ist Bullshit. Ja, gegenüber Teilnehmern ist das keine wertschätzende Antwort, hat er ja auch recht. Aber da führt auch kein Weg dran vorbei. Mein Triebfahrzeug kann 2 Stromabnehmer haben als Redundanz. Wenn mir aber die Dachleitung wegbrutzelt, dann helfen mir auch diese Stromabnehmer nicht mehr.
Ja.
Das Einzige, was geholfen hat, waren Strecken mit Analogfunk.
Ja, richtig.
Wenn da planmäßig noch im C-Kanal gefahren wird, dann haben die sich natürlich gesagt, was ist GSMR-Ausfall, hä? In meinem Fahrplan steht drin C37, in dem Kanal fahre ich und alles ist gut.
Jetzt weiß ich nicht, weißt du, ob die einfach weitergefahren sind? Weil es gibt ja in Deutschland Strecken, die werden noch mit analogem Streckenfunk gefahren, also mit A-Kanälen.
Also ich kann ja zumindest sagen, dass die Häfen- und Güterverkehr Köln sich relativ unbeeindruckt gezeigt hat. Die sind zumindest, was ihren netzinternen Verkehr angegangen ist, davon nicht betroffen gewesen, weil die nutzen tatsächlich analogen Zugfunk.
Genau. Also diesen analogen Zugfunk und auch diesen vereinfachten analoger Zugfunk, also VZR 95, den gibt's deutschlandweit noch relativ viel. Hendrik hat auch schon mal davon berichtet, ne? Wir erinnern uns an seine Fahrt mit den vielen gestörten Bahnübergängen und so da hinten. Da hat davon berichtet, dass sie da dieses VZR 95 benutzen. Und die hätten fahren können. Also die sind bestimmt auch gefahren. Habe ich jetzt keine Infos zu, aber auf diesen Strecken spielt GSMR halt wirklich überhaupt gar keine Rolle und diese analoge Zugfunk hätte noch funktioniert. Kannst du noch kurz zur Rückfallebene? Das Wort Rückfallebene ist in diesen Artikeln auch noch sehr oft, also in diesen Artikeln zu dem Vorfall auch noch sehr oft benutzt worden, weil die Bahn hat den Begriff Rückfallebene auch noch in einem anderen Zusammenhang genutzt. Und zwar die IT, die sie da getauscht haben, die hätte intern nochmal eine Rückfallebene gehabt. Das heißt, dieses Home-Location-Register wäre halt noch zweites Mal da gewesen, wie man das halt so kennt, ne? Es gibt einen Server und einen Backup-Server. Und dieses Umschalten darauf, das hat aufgrund von Gründen nicht funktioniert. Das heißt, hier hat zweimal die Rückfallebene nicht funktioniert. Die Rückfallebene des öffentlichen Netzes konnte nicht funktionieren, weil halt das Heimatverzeichnis von GSMR nicht mehr erreichbar war. Und auch GSMR intern hat dieses Umswitchen nicht funktioniert. Aus Gründen, weil, wenn ihr euch die Artikel durchliest, steht dann da, dass das ein Softwarefehler war, dass dieses Umschalten da nicht funktioniert hat. Finde ich total spannend. Und gibt's noch einen Aspekt? Und da würde ich jetzt auch gerne mal eure Meinung zu hören. Frage. Wenn jetzt mein Zugfunk ausgefallen ist, ne, ist ja hier deutschlandweit, ist der Zugfunk ausgefallen. Warum fahren wir dann nicht mehr?
Weil uns Notrufe nicht erreichen können.
Aber ich darf doch auch mit PGSM fahren. Nur unter bestimmten Voraussetzungen, ne? Ich muss angewiesen werden oder es muss in der also in der Übersicht der Langsamfahrstellen andere Besonderheiten stehen. Aber rein theoretisch, bahnbetrieblich, geht das. Ich kann sogar Züge fahren ohne Zugfunk, wenn ich nur mit dem Handy, meinem Diensthandy erreichbar bin.
Ja, außer halt Zuganfangsbahnhof. Aber wenn ich am Zuganfangsbahnhof bin und zumindest PGSM funktioniert, dann könnte ich eigentlich losfahren, genau, wenn ich ein grünes Signal habe.
Du hast vollkommen recht, ne? Alles nur unter bestimmten Voraussetzungen, aber es geht. Das heißt, Ja. Dass der Notruf oder der Nothaltauftrag nicht funktioniert, ist ja eigentlich kein Ausschlusskriterium.
Ja, stimmt auch wieder.
Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie bei Lanz.
Da müsstest du uns mehr unterbrechen.
Auch das stimmt wieder.
Ein Phänomen, was wir natürlich haben, wäre, ich lasse jetzt einen Zug, den ich nicht per Zugfunk erreiche, auf die Strecke los und sage, naja, der fährt ja. Und jetzt erreicht er ein Signal, was der Fahrdienstleiter aus Gründen plötzlich nicht mehr stellen kann. Jetzt müsste er dort ein Ersatzsignal geben. Dann könnte der Zug weiterfahren. Aber unsere Regularien sehen gerade vor, dass er das nicht machen darf, wenn er nicht zusätzlich dem Lokführer einen schriftlichen Befehl gibt. Mhm. Was mit ohne Zugfunk nicht mehr funktioniert. Das heißt, in dem Moment müsste der Zug da festrosten. Ich glaube, es geht vor allem um solche Situationen. Ich kann den Eisenbahnverkehr einfach nicht aufrechterhalten, weil die Wahrscheinlichkeit, dass irgendein Zug wirklich dringend, also ohne Rückfallebene dann Kontakt zum Fahrdienstleiter braucht, da führt kein Weg dran vorbei. Die Rückfallebene, die ich dann noch hätte, wäre das Diensttelefon. Das hat auch, würde ich mal sagen, jeder Lokführer dabei. Jetzt bin ich bei den privaten Bahnen, sehe ich nicht, aber ich gehe mal davon aus, Sebastian, auch du hast ein Diensttelefon.
Selbstverständlich, das ist mein wichtigstes Arbeitsmittel.
Und so ist das auch bei Regio oder bei der S-Bahn oder beim Fernverkehr. Und wir können den Fahrdienstleiter auch mit diesem Diensttelefon erreichen. Wir haben da also ein Verzeichnis mit den Telefonnummern.
Oder wir rufen in den Vorbemerkungen der LA die Nummer an, die da drin steht.
Das
wie es immer so schön die Prüfungsfrage dazu gibt.
Die Frage ist so ein bisschen, warum man auf Basis dessen nicht gesagt hat, na ja, wir halten den Verkehr aufrecht und nutzen dann dieses Diensthandy als Rückfallebene. Ne? Also wenn der Zug jetzt vor dem haltzeigenden Signal stehen bleibt und das geht irgendwie nicht weiter, dann müsste in dem Moment halt der Lokführer über die Wege, die wir gerade gesagt haben, halt eben sein Diensthandy nehmen und den Fahrdienstleiter anrufen. Und ich habe da nicht so richtig eine Antwort. Ich hätte mir eigentlich vorstellen können, dass man zumindest einzelne Züge hätte fahren lassen können.
Ja, also jetzt nicht den kompletten Regelbetrieb, ne? Wenn du in München die Stammstrecke mit, was habt ihr da, zwei Minuten Zugfolgezeit?
Ja.
Gut, nicht um die Uhrzeit, aber so grundsätzlich, ne, damit betreiben vielleicht schwierig. Aber zumindest jede Linie für den Störzeitraum im Stundentakt wäre wahrscheinlich schon mal im Rahmen des Machbaren irgendwie gewesen.
Und wenn jetzt wieder das Argument kommt, ja, aber dann kann man ja auch keine Hilfe anfordern, so ein Rettungswagen oder so. Und ihr sagt, das kann ich auch mit dem Diensthandy machen. Und wenn ich mit dem Diensthandy die 112 anrufe, dann lande ich in der Rettungsleitstelle, ne, von der Feuerwehr. Und die Rettungsleitstelle ist mit der Notfallleitstelle der Eisenbahn verbunden. Die reden miteinander über so klassische Telefone. Es würde sich also relativ schnell austauschen lassen. Also wirklich, ich weiß nicht, warum man dann wirklich gesagt hat, wir fahren jetzt 2,5 Stunden gar nichts mehr. Das ist mir ein Stück weit unklar.
Ja, aber das ist so ein Thema, wenn alles ausfällt. Das war doch vor einigen Jahren mal, wo es diese Sabotageaktion gab in Norddeutschland, war ja auch groß in der Presse. Und da war es ja ein ähnliches Thema, dass ja auch der Zugverkehr stillstand, obwohl Diensthandys ja noch funktioniert hätten.
Ich würde sagen, in einem begrenzten Umfang könnte man das machen. Ich weiß nicht, ob er dann sagt, ja, welche Züge soll man denn jetzt fahren lassen? Also den einzelnen ICE oder den einzelnen Regionalexpress, der macht dann den Braten auch nicht fett und dann kriege ich auch keine Menschen wegbewegt. Und es ist vielleicht eine eindeutigere Information zu sagen, wir fahren gar nicht mehr, als zu sagen, wir fahren so ziemlich gar nicht mehr, außer ein bisschen.
Ja.
Weiß ich nicht. Vielleicht ist es da auch einfach nur eine Frage der eindeutigen Kommunikation. Finde ich total spannend. Also rein technisch kann ich das halbwegs gut erklären, was da passiert ist und was da, aber so rein organisatorisch, betrieblich, spannendes Thema. Habt ihr denn den Tag eigentlich mitbekommen?
Nö, das war ja ganz, ganz spät abends, / nachts. Nein.
Zu Hause auf der Couch, ja.
Ja.
Nach dem Spätdienst und ich dachte mir nur so, gut, dass ich Feierabend hab.
Ja, ich habe gerade mit einem Kollegen geschrieben gehabt und der meinte jetzt, oh, die haben ja irgendwie den ganzen Verkehr eingestellt, weil der Zugfunk funktioniert nicht mehr. Und ich denke, hä, warum stellen die Verkehr ein? Weil nur weil dein Zugfunkgerät nicht geht. Also zu dem Zeitpunkt noch nicht auf dem Schirm, dass wirklich der gesamte Zugfunk ausgefallen ist. Ich habe im Rahmen dessen natürlich auch so ein bisschen mir Artikel dazu angeschaut, weil jetzt war, wie gesagt, GSMR natürlich in aller Munde, jeder kannte das und enttitelt hier zum Beispiel der Bayerische Rundfunk: Was ist GSMR? Das veraltete Funknetz hinter dem Bahnstillstand. Also jetzt wird erklärt, ne, warum das da, und GSMR steht für Global System for Mobile Communication Railway. Railway, ich habe ein Problem mit dem R. Mit Railway. Es ist ein Mobilfunknetz, das ausschließlich dem Bahnbetrieb dient und Mitte der 2000er Jahre die alten analogen Funksysteme ablöste. Technisch basiert es auf GSM, also 2G-Standard, genau. Und nutzt.
Soweit so richtig.
Genau, und nutzt etwas abweichende Frequenzen. Über GSMR sprechen Lokführerinnen, FahrdienstleiterInnen. Also wenn ihr bei Lokführer schon gendert, dann bitte auch bei Fahrdienstleiter. Und Stellwerke miteinander. Ja gut, die sitzen da. Das Netz überträgt Sprache, Not- und Gruppenrufe, aber auch Daten für moderne Zugsicherung wie das European Train Control System. Jein, hinter EDCS, das ist nochmal, also es ist zumindest zugmäßig getrennt. Also das Zugfunkgerät ist nicht dasselbe für EDCS wie für den Sprachfunk. Und beim Netz müsste es aber tatsächlich dasselbe sein. Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Im Zweifelsfall.
Ich mir auch nicht.
Ja. In Deutschland deckt es rund 30.000 Streckenkilometer ab und wird zentral von der DB InfraGo betrieben. Ja. Entscheidend ist, ohne diesen Funk fährt aus Sicherheitsgründen kein Zug. Ein Lokführer muss jederzeit für die Leitstelle erreichbar sein. Das haben wir gerade aufgeröselt, dass das nur so semi stimmt. Für Notrufe, Fahrterlaubnisse oder die schnelle Sperrung eines Gleises. Fällt das Netz aus, werden Züge angehalten. Das war in der Vergangenheit so, haben wir diesmal auch so gemacht. So, und jetzt schreibt, und das wundert mich so ein bisschen, der Bayerische Rundfunk: Ein einziges System, ein großes Risiko. Doch ganz so einfach ist es nicht, denn GSMR ist durchaus redundant aufgebaut. Bei einer Störung springt der Funk eigentlich automatisch auf ein Zwillingssystem um, zur Not auf eine Rückfallebene über das öffentliche Mobilfunknetz. Haben wir gerade geklärt, es gibt kein Zwillingssystem und die Rückfallebene des öffentlichen Mobilfunknetz ist nicht unbedingt eine vollständige Rückfallebene. Auslöser des Ausfalls war nach Angaben der Bahn der planmäßige Tausch eines Switches, einer Netzwerkkomponente. Dabei trat ein Softwarefehler auf, der keine Fehlermeldung erzeugte. Und genau deshalb griff die Redundanz nicht automatisch. Mit Redundanz ist hier nicht das öffentliche Mobilfunknetz gemeint, sondern mit Redundanz ist halt wirklich das zweite Netzwerk daneben, was im Prinzip nur darauf wartet, zu übernehmen. Aber dafür muss ihm halt jemand sagen, jetzt übernimm. Und das blieb halt aus. Interessant ist, dass die Bahn noch dazu geschrieben hat, dass sie erstmal ausschließen mussten, dass es sich um einen Cyberangriff handelt. Das finde ich auch einen ganz netten Aspekt, dass du nicht sofort alle deine Daten jetzt auf das Backup-System fährst, nur um dann festzustellen, dass das genauso abgeschossen wird durch den Cyberangriff. Deswegen mussten sie da erstmal herausfinden, was jetzt eigentlich dazu führt, warum es jetzt nicht mehr funktioniert. Finde ich eigentlich ganz interessant, dass die selbst mit diesem Druck, ne, dass du sagst, draußen fährt jetzt nichts mehr, bringt das Ding wieder zu laufen, dass du sagst, Moment, erst gucken wir, was hier passiert ist und dann versuchen wir, das Ding wieder in Gang zu setzen.
Ja, bloß nicht hudeln, ne?
Ja. Trotzdem bleibt die strukturelle Kritik: Ein einzelnes veraltetes System wie GSMR ist ein Single Point of Failure, sagte Dennis Kanji Kipka, Professor für IT-Sicherheit an der Hochschule Bremen, gegenüber dem Tagesspiegel. Redundanz nütze aber nur, wenn sie im Ernstfall auch greift. Und weil der Fehler diesmal unbemerkt blieb, verhielt sich das doppelt ausgelegte System 2 Stunden lang wie ein einziger Schwachpunkt. Sabotage und ein Cyberangriff schließen die Ermittler aus. Ja, ein einzelnes veraltetes System. Wer sagt denn eigentlich, dass es veraltet ist? Also,
das ist doch noch gut.
GSMR ist ja jetzt auch nicht...
Naja, da geht's doch immer darum, dass GSM halt so auf Edge-Technologie basiert und ist halt... veraltet ist.
Also, jetzt ist die Frage, was macht etwas veraltet?
Naja, weil es irgendwann mal abgeschaltet werden soll und damit als veraltet zählt.
Ja, aber GSMR, nur weil es auf die Technik aufsetzt, heißt ja nicht, dass es auch abgeschaltet wird.
Ja, aber das GSM an sich halt, wenn man dieses Railway jetzt mal außer Acht lässt, das zählt halt in der heutigen Zeit als veraltet.
Genau, also Ich finde nicht, dass das veraltet ist. Ich finde das gut abgehangene Technik, die super funktioniert. Und sich hier zu beschweren, dass ein einzelnes System hier das Ganze, das gibt an vielen Stellen. Wenn du an den richtigen Punkt ansetzt, dann nutzt deine ganze Redundanz nichts.
Die Frage ist halt immer, wenn man eine Nachfolger hat und der kommt ja eh definitiv, was kann der besser? Lohnt sich das? Ist zum Beispiel die Sprachqualität besser? Oder wir sind halt GSMR jetzt so gewohnt. Wir sind damit eisenbahntechnisch aufgewachsen.
So, ich springe mal kurz im Artikel, dann schreiben Sie noch, das Grundproblem aber bleibe die jahrzehntealte Technik, die das Netz anfällig mache. Nein! Also du kannst jetzt auch das neueste System hinstellen. Es würde im Zweifelsfall doch denselben Fehler produzieren. Du kannst auch wieder an der Stelle einen Switch austauschen und aufgrund eines Softwarefehlers, nur weil es dann eine neue Funktechnik benutzt, heißt es doch nicht, dass das Backend-System 10-mal komplexer und redundant, also ihr versteht, worauf ich hinaus will. Das ist ja nicht die Technik, die hier grundsätzlich fehlerhaft
ist. Das Problem ist.
Ja. Redundanz hat immer irgendwo seine Grenzen. Du hast bei jeder Redundanz irgendwo einen gemeinsamen Punkt, wo es nun mal umschalten muss. Und wenn du genau den Punkt erwischt, dann kann dein modernstes System ausfallen und du hast nichts davon. Ich verstehe nicht, warum jetzt so auf GSMR rumgehackt wird. Das leistet da draußen tagtäglich wirklich, wirklich gute Dienste.
Ja, alles wird neu gemacht, die digitale Schiene, da passt halt GSMR, was jetzt schon über 20 Jahre alt ist, natürlich nicht in das Konzept rein. Das musst du schon nachvollziehen, Markus.
Der Bayerische Rundfunk weist jetzt noch kurz auf den Nachfolger hin, also FRCMS, Future Railway Mobile Communication System. Es baut auf 5G auf, ist IP. Ist IP-basiert und gilt als deutlich leistungsfähiger und sicherer als der 2G-Vorgänger. Die Deutsche Bahn will es schrittweise zwischen 2026 und 2035 einführen. Abgeschaltet werden soll GSMR erst 2035. Beide Systeme laufen dann eine Zeit lang parallel. So. Also, kommt, setzt dann nicht auf 2G auf, sondern auf 5G. Leistungsfähiger und sicherer brauchen wir wahrscheinlich dann auch ein Stück weit, ne, wenn wir immer mehr ETCS einführen. Wir haben ja vorhin schon gesagt, ETCS braucht den Zugfunk, weil es auch seine Informationen darüber überträgt. Und ja, Florian hat eben schon Edge erwähnt. Edge ist ja im Prinzip schon eine Weiterentwicklung von 2G, ne? Und jeder, der heutzutage Edge sieht und versucht, damit Daten zu übertragen,
verzweifelt.
Ja. Genau. Von daher ist das ein Punkt, den wir irgendwann brauchen werden. Und dann wird abschließend noch geschrieben, bis dahin bleibt das alte Netz das Nervensystem der Bahn und damit zugleich eine ihrer größten Schwachstellen. Nee. Nee. Ganz im Gegenteil. So wie ich das wahrnehme, ist GSMR einer unserer stärksten Systeme, die nämlich sehr, sehr zuverlässig da draußen laufen, tagtäglich. Und in den Jahren, wie es bisher läuft, gab es quasi zwei Vorfälle. Zwei. Wir haben gerade gelesen, wann es eingeführt wurde. Ne? Zwei.
Zwei flächendeckende.
Mhm. Also, das als größte Schwachstelle zu nennen.
Weiß ich ja nicht.
Der Florian hat es gerade schon so ein Stück weit angedeutet. 2G wird abgeschaltet werden. Also das öffentliche GSM-Netz wird voraussichtlich 2028 abgeschaltet. Das ist für uns jetzt so ein Stück weit ein kleines Problem.
PGSM?
Ja.
Da klingelt was. Steckt doch auch GSM drin. Wir haben gesagt, das ist das Telekom-Netz.
Genau. Und es ist natürlich das 2G-Netz der Telekom. Und wenn das 2028 abgeschaltet wird, ist also quasi unsere Rückfallebene auf der Seite weg.
Mhm.
Das heißt, da ist die Bahn bereits daran, da Zwischenlösungen zu entwickeln, bis wir dann neue Zugfunkgeräte haben. Neue Fahrzeuge, die dann auf 5G basieren, die zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon wieder als veraltet gelten werden, weil wir dann natürlich schon bei 6 oder 7G sind, 2035. Aber dann muss quasi auch die Rückfallebene auf 5G aufbauen.
Es gab ja auch schon mal die Ideen, das Ganze auf LTE basierend zu machen. Vor ist bestimmt auch schon wieder 10 Jahre her, bis dann irgendwann in der Planungsphase klar geworden ist, das macht jetzt mit LTE-R keinen Sinn mehr.
Genau, das habe ich, glaube ich, bei ETCS im Kopf. Das.
Ich meine, da war das mal im Gespräch, ja. Richtig.
Deswegen bin ich da so hin, wohin ins Schwanken gekommen. Gut, schließen wir das Thema ab. Haben wir ausgiebig behandelt dafür, dass es uns so betroffen hat. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken, wie wir weitermachen. Ich würde angesichts der schon fortgeschrittenen Zeit und in Aussicht auf die Folge 100
ja
in dieser Folge das Feedback mal liegen lassen.
Auch angesichts der Hitze, gerne, gerne, dass man ordentlich mal durchlüften kann, dann jetzt bald, wo es kühler wird.
Ich möchte nur auf ein Feedback von Folge 98 eingehen. Ihr erinnert euch, in Folge 98 ging es um das Bewerbungsverfahren und so ein bisschen darum, unseren vielleicht jüngeren Zuhörern eine Anleitung an die Hand zu geben, wie man sich bei uns bewerben kann, damit man Lokführer wird. Wir haben mehrfach die Zuschrift erhalten. Ich nehme jetzt mal den Jubeldoktor. Und der Jubeldoktor hat geschrieben, dass er schon 2012 als Ei bei Cargo angefangen hat. Und er wundert sich so ein bisschen. Ihm erschien damals nicht so, als ob die Anforderungen so hoch gestellt werden. Und dieses Feedback haben wir öfter bekommen, dass wir den Eindruck gemacht hatten, dass es schwierig sei, sich als Ei zu bewerben, weil die Anforderungen so hoch sind. Leute, ihr habt das falsch verstanden. Das, wovon wir da berichtet haben, ist nicht das, was die Anforderungen an die Menschen sind, die sich bei uns bewerben sollen, sondern der Podcast, die Folge war gemeint als Ratgeber dafür, was ihr machen könnt oder was ihr machen solltet, um eine möglichst hohe Chance zu haben, dass die Bewerbung erfolgreich ist. Wenn wir 12 Stellen als IPs ausschreiben und es bewerben sich nur 10, dann versucht man natürlich noch ein Stück weit auszusortieren, aber die Anforderung wäre natürlich nicht sein, dass jetzt jeder im Eisenbahnverein gewesen sein muss und auf jeden Fall mindestens 3 Praktikas gemacht haben muss. Aber der Punkt ist ja, wenn sich mehr als 12 bewerben und ihr der 13. seid, ist jetzt...
Dann haben wir ein Thema.
Dann haben wir ein Thema. Und jetzt fängt die Podcast-Folge an. Wie kann ich dafür sorgen, dass ich unter den ersten 12 bin? Und nicht der 13. Also das, was ihr da gehört habt, soll nicht sein, ihr müsst das alles machen und erreicht haben, um euch bei uns zu bewerben, sondern es ging darum, wie könnt ihr dafür sorgen, dass ihr unter den ersten 12 seid und eine möglichst hohe Chance, bei uns die Ausbildung anzufangen. Ansonsten würde ich es mit dem Feedback heute dafür belassen. Leute, kommt zu 100, macht mit. Ihr müsst da ja auch nicht unbedingt sprechen, ihr könnt auch per Text dann Fragen schreiben, ne? Das geht auch.
Oder einfach nur zuhören.
Oder auch einfach nur zuhören, genau. Einmal einen Podcast live zu hören, ungeschnitten. Oh mein Gott.
Mein Gedanke.
Da müssen wir uns ja wirklich anstrengen. Da muss ich meine ganzen
R's üben.
Genau, meine R. Ich krieg's nicht hin. Gut, das ist genau der richtige Punkt, um hier einen Strich drunter zu machen und diesen Podcast zu Ende zu bringen. Ich hoffe, es hat euch da draußen Spaß gemacht. Wenn ihr nicht sowieso live dann zukommt, könnt ihr uns natürlich auch ein Feedback schreiben. Ihr könnt uns erreichen auf unserer Internetseite zugfunk-podcast.de. Dort gibt's zu jeder Folge ein Artikel, den ihr kommentieren könnt. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an mail@zugfunk-podcast.de. Wir sind auf Anführungszeichen Social Media erreichbar, also auf Mastodon und auch in der App Campfire könnt ihr uns finden, indem ihr zu jeder Minute genau kommentieren könnt und hin und wieder auch ein Special seht, wenn Sebastian mal wieder aus seiner Nachtschicht Bilder postet.
Richtig. Ich war gerade am Trinken. Dauert aber noch, bis wir Nachtschichten haben.
Gut, ja. Dann macht's gut, Leute. Dann bis zur 100. Wir freuen uns drauf. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.